Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Danke für eine Folge Nummer 81, wenn das so stimmt.
Das stimmt.
Unregelmäßige Gesprächstherapie zwischen Thomas Ritter
und dem Ferdinand Niedermann.
Grüezi.
Genau. Wir sind zwar Narzissten, aber nicht extreme Fälle. So, wir brauchen es nur so alle drei Monate.
Richtig. Dann aber dafür richtig. Und lang und alles.
Genau, richtig. der Hörer Walter gefunden, die Messlatte sei mega hoch.
Mhm.
Nach unserer Monster-Folge.
Ja, das wird jetzt schwierig, oder? Das ist das Zweite, das zu toppen. Das ist klar. Aber ich glaube, das wird nicht so richtig erwartet von uns. Also, ich glaube, inzwischen weiß man, was man von uns kann erwarten und was nicht.
Ja.
Das ist kein Geheimnis mehr.
Ja.
Und auch die Qualität von diesem Format ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr grundsätzlich was, würde ich jetzt mal sagen. Die Entwicklung von diesem Format ist abgeschlossen,
kann man sagen. Das ist eine gute Frage.
Oder meinst du nicht?
Das habe ich mich letztens noch gefragt, ohne jetzt in zu selbstreferenziell zu führen, aber es wandelt sich ja schon, aber nicht so grundlegend.
Ja, es ist, ich habe das Gefühl, das Ziel, das wir haben damit, erreichen wir eigentlich, oder?
Ja.
Das ist, dass wir uns treffen und miteinander reden.
Das ist, Grund das ist eigentlich ein Unfall,
Nein, ist nie so gedacht. Stimmt. Ja. Würden uns auch sonst einfach am 11 Uhr morgen, am Morgen um einen Sonntag treffen.
Richtig.
Und einander gegenüber hocken und reden miteinander einfach.
Genau, wir würden auch mehr essen währenddessen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja. Aber das wäre der Aufnahme nicht zuträglich.
Nein, das stimmt.
Wir haben Ihnen noch Feedback aus Herliberg bekommen.
Aber jetzt beim Mohrenkopf ist es genau gleich. Wir haben doch niemand gedacht, wir essen den Kopf von einem Neger.
Danke, Christoph.
So habe ich das noch nie gesehen.
Ja, stimmt, ja. Genau, ja. Also, dass du nicht reflektierst, deinen Rassismus, macht ihn eigentlich weniger schlimm.
Richtig. das ist ein guter Punkt.
Super. Ja. Toll.
Top.
Nein, ist gut, haben wir darüber geredet.
Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Thema.
Nein, das ist schön. Danke, Kasper, für den Link.
Sehr schön.
Ja. Nein, ist toll. Jetzt sind wir auch schon beim Thema alte, weiße Männer, die Demokratie zerstören.
Mhm.
US-Wahlkampf. Yes.
Haben wir sonst kein Feedback gehabt? Einfach?
Der Kasper hat uns das geschickt und der Walter hat gefunden, dass die Messlatte hoch sei für das nächste Mal. Ihn kann jetzt noch grausam enttäuschen.
Ja, das ist halt so. Okay, genauso enttäuschend wie zum Beispiel auch die Debatte war zwischen
hast du es
beiden. Nein, ich habe mal mit drin reingeklickt, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie es ist.
Ja.
Und dann habe ich gefunden, nein, das muss ich mir eigentlich nicht geben.
Ja.
Und das ist dann bestätigt worden, das Gefühl, nachdem ich so die Late-Night-Abhandlungen drüber geschaut habe,
ja,
wo es eigentlich das Fazit gezogen haben.
Ja,
eigentlich könnte man die loslassen, die Debatte.
Absolut. Weil
so bringt sie nichts, so absolut, wie sie da stattfindet.
Absolut.
Und ich habe wirklich dort gedacht, also der Moderator muss eigentlich effektiv in voller Kontrolle sein darüber, über die Mikrofone und einfach knallhart Leute abdrehen. Weil sonst wird das nichts. Also sonst kannst du ja nicht diskutieren.
Ich trägt Trump ja auch nur noch in so 15 Sekunden Bytes, wenn davor und danach jemand einfach gnadenlos mit Häme überzieht. Also anders verträge ich ihn nur. Darum, ich kann nur so die Late Night Happen schauen.
Ja, voll.
Sonst würde ich depressiv bei dem
ja. Also, ich hau einmal ein Ding, wo ich gesehen habe, zufällig auf YouTube, das ist gerade live irgendwie Presidential Address irgendwie oder Pressekonferenz oder irgendetwas, wo halt live über YouTube übertragen worden ist. Ja. Irgendwie vom Wall Street Journal oder so, keine Ahnung, irgendwie Helper hat einen Livestream gemacht.
Ja.
Und nachher habe ich dort mal reingeklickt und dann halt gedacht, nein. Also, wie der quasi reagiert oder nicht reagiert auf die Fragen von der Journalisten, das ist schon einfach unterirdisch. Also, Und das hat nichts mit, und das Gebrabbel von dem hat auch nichts mit präsidentiellem Dings zu tun, oder? Du merkst einfach wirklich, der rettet von den Lebern weg. Es ist nichts vorbereitet. Oder wenn etwas vorbereitet ist, haltet er sich nicht dran. Ja. Das ist einfach so, das ist einfach das Gelaber irgendwie, wo nichts aussagt und einfach nur seiner Agenda irgendwie soll, ja, zuschaffen, dass er vielleicht mal wieder gewählt wird. Also.
Ja, das ist, also, das ist ja
ein Es geht nur noch um Machterhalt irgendwie. Es geht nicht darum, dass er irgendwie was kommuniziert, was irgendwie wesentlich wäre für irgendjemanden.
Es ist ja bekannt, die Politiker, das lernen die ja. Der Mechanismus ist so, ja, du musst nie auf die, also idealerweise gehst du einen Satz auf die Frage ein und danach haust du wieder deine Message raus, wo du eigentlich sagen willst. Nur er hat das, er kehrt das quasi um. Also er probiert es gerne nicht.
Ja.
Er probiert gerne die richtig zu antworten, was man ihm gestellt hat. Er sieht einfach, was er auch noch sagen will, sozusagen.
Genau.
Und lädt es damit aber völlig offen. Also
ja, irgendwie so. Ja, ich meine, meistens haben ja die irgendwie die Pressekonferenzen und so, haben ja irgendeinen Anlass. Mhm. Es ist irgendwas passiert und der Präsident möchte darüber informieren.
Ja.
Aber das ist einfach, eigentlich nie so.
Bei ihm wirkt es immer, wenn er Wahlkampf redet.
Ja. Es ist immer und ja, es ist einfach nicht auszuhalten. Ja. Das ist wirklich schlimm. Genau.
Ja, und darum die Debatte und so, also es ist so, ich meine, es ist ja eh klar gewesen, dass also im US-Wahlkampf
so gerade schon lange um, wird.
Erstens so, war es klar, dass es Schlamm gelacht wird. Zweitens ist klar gewesen, dass es eh keine sachpolitische Debatte mehr gibt. Ja. Ich meine, das ist der Zustand. Niemand erwartet mehr, dass man vom Kandidat erfährt, was er eigentlich vorhat, wenn er gewinnt.
Ja.
Es ist nur Rot gegen Blau.
Ja.
Es ist wirklich für kurz so ein blöder Sportwettkampf.
Ja, das stimmt.
Ich finde das so traurig.
Das passt aber sehr gut ins amerikanische Gemüt eigentlich. Also, dass alles ein Wettkampf ist.
Ja.
Zum Beispiel, oder?
Ja, ja.
Dass alles irgendwie, dass ums Gewinnen geht schlussendlich.
Ja.
Ja.
Ich meine, klar geht es schlussendlich allen in der Politik darum, zu gewinnen. Also, du willst, dass
die Partei
gewinnt und alles und so, aber...
Sicher, aber schlussendlich, ich meine, du hast halt eine Verantwortung in dieser Position.
Ja. Und
dich selbst zu bereichern, sollte eigentlich hinter der Verantwortung stehen.
Yeah.
Also weißt, also es sollte hinterher stehen. Das sollte nicht dein Hauptziel sein. Und das ist einfach nur, das ist das einzige Ziel von Trump.
Yeah.
Sich und seine Lackeys irgendwie durchzufüttern.
Yeah.
Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass du das Land führst. Yeah. Also es hat einfach, und eben, ich meine, also das zeigt halt wirklich effektiv, dass das einfach ein mega kaputtes System ist, das die dort haben. Und gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, also einerseits habe ich das Gefühl, wo bleibt eigentlich die Revolution?
Mhm.
Weil das wäre jetzt angebracht, so. Du musst eigentlich das System stürzen.
Ja.
Es funktioniert nicht.
Ja.
Und es kann sich nicht reformieren, oder?
Mhm.
Also offensichtlich blockiert sich das so fest selber, dass es gar nicht keine Chance gibt darauf, dass es besser wird.
Ja.
Und andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner mit ihrem Stolz auf ihr System das jemals ändern werden. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Die haben ja so einen Nationalstolz, dass ich das Gefühl habe, und die Constitution und bla und alles, oder? Das ist so ein Ding, so ein riesiges Ding bei ihnen. Das ist alles heilig, dass ich das Gefühl habe, es wird sich nie ändern. Und das ist mega traurig eigentlich. Also, weißt du, es ist einfach kaputt und es gibt keine Chance auf Besserung.
Ja.
Das ist so mein Eindruck im Moment.
Der Eindruck habe ich auch. In der Schweiz hast du halt so die 7 Bundesräte, das balanziert mega aus.
Genau.
Oder? Also, ja. Ich will so.
Voll.
Ich habe gerade letztens diskutiert mit jemandem und gefunden hat, ja, in der Schweiz passieren halt drum und nicht so krass progressive Sachen meistens.
Mhm.
Weil du brauchst für alles einen Konsens. Aber schlussendlich ist es einfach sinnvoll, habe ich das Gefühl. Schlussendlich. Ich meine, mir ist es teilweise nicht progressiv genug. Und ich habe das Gefühl, wir gerade so eine Klimadebatte mit unserem Konsensding, bis man dann der SVP-Pur von weiß nicht wo davon überzeugt hat, dass es eine gute Sache ist.
Ja.
Ja. Weißt du?
Ja, ich habe es auch lustig gefunden. Ich habe jetzt gerade gestern, glaube ich, ein Stück gelost von SRF, das ist schon eine Woche alt oder so, über die Proteste vor dem Bundeshaus, oder?
Mhm.
Vor dem Bundeshaus, die Klimajugend hat mobilisiert, um dort irgendwie protestieren und quasi das Bundeshaus, Bundesplatz besetzen,
im
Grunde genommen.
Ja.
Und das ist eigentlich illegal, weil es ist Session und während der Session darfst du dort nicht demonstrieren.
Ja.
Das gibt es Gesetz dafür.
Okay.
Und was ich mega bizarr gefunden habe, ist, dass sie das SRF so auf den Punkt eingegangen ist, dass dort am Markt ist, auf dem Platz. Oder irgendwie, es gibt so einen Wochenmarkt offenbar, wo dort ist und wo irgendwelche Marktfahrer von irgendwoher aus dem Land dort herkommen und halt ihre Sachen verkaufen auf dem Platz. Oder? Ja. Und das war so das Thema gewesen, von wegen, dass die dort jetzt ihr Zeug nicht verkaufen können. Ich dachte, das ist beside the point
ja, irgendwie.
Das richtig. Hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.
Ja.
Aber klar, es ist dann natürlich auch, es ist nur so der Anreisser gewesen, von wegen, das ist jetzt der Konflikt, oder? Ich habe das Gefühl, es ist so, die Story ist so gewesen, das ist das erste Mal der Konflikt, an dem wird das aufgehängt, so. Mhm. Und nachher ist es dann darum gegangen, okay, dürfen die das eigentlich, oder schadet sich die Klimabewegung selber, indem sie quasi illegale Sachen machen und so und bla, oder?
Ja, ja.
Und das ist dann schlussendlich gegangen. Und ja, das ist so, ja, ich finde es noch schwierig. Also, ich habe wie das Gefühl, das ist mir alles noch nicht radikal genug.
Absolut.
Es passiert ja nichts. Und absolut. Wenn nichts passiert, musst du eskalieren.
Ja.
Es ist einfach so. Es ist ja in der Firma ja. auch so.
Ja.
Wenn du irgendwie unzufrieden bist mit deinen Peers, mit den Leuten, die du mit schaffst und du kannst mit denen das nicht auskäsen,
ja.
dann musst du eskalieren. Musst
ja.
die nächste höhere Stufe.
Ja.
Und sagen, da, schau, mach etwas, weil es läuft nicht. Ich kann so nicht schaffen.
Ja.
Oder?
Ja.
Und wenn dann das nichts nützt, dann musst du weiter eskalieren. Mhm. Oder? Also es ist, und so ist es doch auch in der Gesellschaft überhaupt.
Ja, ja.
Und so ist es auch im politischen System. Also,
aber ja, ich has, ja.
Klar, wenn jetzt irgendwie, wenn die Nazis marschieren, oder, mhm. dann ist halt ein anderer Punkt, oder? Mhm. Das sehe ich auch. Denen würde ich das jetzt nicht zugestehen, zum Beispiel.
Ja, ist aber ist natürlich auch.
Und das ist natürlich auch nicht fair.
Auch nicht
das fair. Sehe ich ja, irgendwo.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite halt das eine halt für ein legitimes Anliegen und das andere nicht.
Ja.
Und das kann ich auch begründen mit. Ja. Mit Rechtsstaat und mit irgendwie mhm. Menschenrecht und mhm. allem, oder?
Ja, ja.
Ist einfach moralisch für mich ist das klar, dass das eine legitim ist und das andere nicht.
Ja.
Ja, ja, ja. Aber das sehen natürlich nicht alle Leute.
Das sehen nicht alle so, ja.
Ja,
ja aber ich habe das Gefühl, weißt du, das amerikanische System, oder? Also jetzt mhm. mal, wenn wir es mal so extrem polarisieren, so, du nimmst so die Republikaner, das sind so ewig gestrige, ölverbrennende, weiß nicht was, so.
Ja.
Versus Demokraten, die irgendwie für Klimaschutz, Erneuerbare, bla 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 sind. Also, wenn es
ja.
stimmt,
also Sicht, das sind die extremen
Seiten. Das sind die extremen Seiten von beiden. Ja. Natürlich gibt es genug Demokraten, die da nicht irgendwie einverstanden sind mit ja. dem bla bla bla.
Ja.
Mag alles sein. Es gibt wahrscheinlich auf der Republikaner auch vernünftige Wurst. Aber das sind so die mhm. polaren Dinge, oder? Und ich habe das Gefühl, die Amis sind eher in der Lage, zum so einen krassen Kurswechsel zu machen. Also, weißt du, so mhm. irgendwie so gefühlt, da kommt dir nicht der Sanders, weißt
du? Ja.
So, und dann machen wir mal einmal eine harte Linkskurve und,
ja.
und dann irgendwie würden Windkraftwerke und Solarkraftwerke aus dem Boden gestampft. So, ja. einfach so, gib ihm.
Du hast das Gefühl, weil einfach so quasi die Machtübernahme kann quasi so extrem sein, dass dann quasi den Kurs komplett ändern kann.
Ja, genau.
Und ja, klar, also das sehe ich ja schon auch so. Ich meine, der, der an der Regierung, der, der im Weißen Haus hockt, der hat halt schon deutlich mehr Macht als jetzt zum Beispiel die im Kongress hocken oder
ja.
und so weiter. Oder,
ja.
Du siehst schon beim Trump, was der alles an Sachen rückgängig gemacht hat, wo der Obama
ja.
aufgeleistet hat. So.
Aber das stimmt,
innerhalb von 4 Jahren, wo der Obama ja. in 8 Jahren aufgebaut hat.
Ja.
Das ist so, ja, das ist schon etwas, ja klar. Also, und das ist schon in vielen Ländern ist es also so,
mhm.
Dass du quasi das Parlament hast und die Mehrheit im Parlament stellt die Regierung.
Ja.
Oder? Und die Regierung ist die, die eigentlich dann die Macht hat, quasi all die Sachen auszuführen.
Ja.
Und ich meine, durch das hast du ja auch gleichzeitig Leute haben gleichzeitig die Regierung und das Parlament unter Kontrolle. Mhm. Das ist ja auch noch so ein Punkt.
Ja.
Das ist ja dann die volle Machtdröhnung
ja.
auf einmal.
Genau. Ja.
Das sehe ich schon ein, ja.
Genau. Und das Problem ist halt genau, also die Amerikaner sind damit zum Beispiel in der Lage, werden in der Lage, zum richtig schnell so mhm. Klimashit umzusetzen.
Voll.
Ankerum 4 bis 8 Jahre später
ja.
können die anderen und
genau. machen es.
Also ich meine, ist jetzt unwahrscheinlich, dass jemand Windräder und Solarkraftwerk abreißt. Aber ganz ehrlich,
ja, ich weiß also nicht. Du.
Also weißt du, so,
ich kann mir schon kann mir alles
ich kann mir alle vorstellen
inzwischen.
Ja, also so fremdherr. Aber halt so andere Sachen, wo jetzt nicht okay. irgendwie physisch sind,
ja, ja.
Wie ein Gesundheitssystem oder halt quasi kranke. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert mit dem Obamacare oder Medicare for All oder wie das auch immer das, heisst.
Ich glaube, ein Hauptpunkt dort dabei ist irgendwie, dass du nicht darfst, diskriminieren, also die Versicherungen dürfen quasi nicht diskriminieren wegen prior conditions, also was du vorher irgendwie hast. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte.
Eben, ja. Wenn sowas kann schnell kippen, oder? Das sind so, das sind Gesetze und Systeme und die kann schnell kippen. Du kannst auch bei der Erneuerbaren könntest irgendwelche, wie heißt das auf Deutsch, wenn der Staat irgendwie finanziell
eingreift. Subventionen.
Subventionen, genau, kannst irgendwie, könntest kippen. Das, so Zeug kann schnell kippen, oder? Aber sozusagen, Infrastruktur, wo jemand den 4 Jahre lang aufgebaut hat.
Ja, ich meine, wenn es mal oben ist,
dann ist es
dort, oder? Sozusagen. Und dann wird es
auch benutzt. Finanzierung davon kappen wieder, aber.
Genau.
Ja, aber.
Ja. Ja. Und das ist ja also das Hauptproblem mit dem ganzen Klimazeug. Wenn das Zeug mal oben ist, dann läuft es auch, oder? Mhm. Weil ich meine, so ein Solarkraftwerk ist halt irgendwie relativ wartungsarm.
Genau.
Und es braucht keine Ressource in dem Sinn. Also du musst nicht Kohle abbauen und die dort reinrühren.
Genau,
oder,
also ist einfach da.
Ja, genau.
Du musst vielleicht flicken, wenn es kaputt geht, aber ja.
Ja, das ist dann relativ günstig, in Anführungszeichen, verglichen mit anderem.
Ja, ja.
Aber ja.
Aber eben, darum, ich habe das Gefühl, das ist wie so...
Aber eben, das Problem ist ja dann auch, ich meine, die progressiven Leute kommen ja gar nicht an die Macht erst. Das ist das Problem. Mhm. Also so jemand wie der Sanders hat keine Chance.
Ja.
Oder?
Und das habe ich einen
Ami... Das ist das Traurige.
Ja, ja. Ich habe einen Ami genau das gefragt, weil ich bin so immer so erstaunt gewesen, ich habe gefunden, so, warum zur Hölle bringen ihr Hillary 2016 und warum zur Hölle ist es jetzt der Biden? Weil von mir hat das irgendwie wirklich keinen Sinn gemacht. Ich habe gefunden, wieso? Was soll das? Das steht, also... Und ich habe wirklich lange diskutiert mit einem Amerikaner, wo man das dann erklärt hat. Also bei Hillary... Ich habe mir gefunden, mein Argument war, warum Hillary? Ich meine, es ist eine Frau, das ist cool. Mhm. So, das spricht für sie, aber so, sie ist die Frau von Clinton, wo jetzt irgendwie nicht so
beliebt
war. Nicht so beliebt war.
Also der hat halt Skandal gehabt und so.
Genau, plus sie ist
was Teil von... Was gerade bei Konservativen schlecht angekommen ist, oder?
Ja, ja.
Aber jetzt zieht er rein, was der Trump alles kann machen.
Ja, ja, genau.
Und niemand kümmert sich in dem Sinn. Das ist schon auch mega bigott, aber ja.
Genau, mein zweites Argument war, du kannst nicht jemanden von der Administration nehmen, wo dann sozusagen was Neues machen sollte, sozusagen. Ja. Also wie so, beziehungsweise sie hat schon mal versucht.
Das Problem ist halt einfach auch dort wieder, die Leute, also die schon haben, bekommen halt mehr, oder?
Genau.
Es ist wie mit dem Geld. Und die mehr Macht bekommen, bekommen auch tendenziell mehr Macht, oder?
Also
die schon Macht haben.
Genau.
Und ich meine, Hillary ist natürlich in dem ganzen Geklüngel drin, oder? Mhm. Und der Biden ja auch, weil er Vizepräsident war.
Ja, ja.
Der hat einfach die Connections und alles, natürlich, dass das aufgleisen kann.
Ja, ja, wie das zustande kommt schon, aber wie sich eine Partei denn hinter so jemand... Also ich habe das Gefühl, wenn ich wieder Demokrat wäre...
Die hinter den Biden stellen und nicht hinter den Sanders zum Beispiel.
Ja, ja, genau. Nur das ist mir schon klar, warum das passiert. Aber einfach so ein neues Gesicht, das nicht schon mal in der Regierung war, sozusagen.
Ja.
Das, und da gibt es ja viele,
sozusagen. Ja, ja.
Und das...
Menge.
Und er hat dann einfach erklärt, ja, bei Hillary ist das auch so. Erstens ist Clinton mittlerweile beliebt, offenbar. Also der Skandal ist wie...
Weg.
Okay. Ja, und er ist wie so... Im Nachhinein hat er dann nochmal an Popularität gewonnen, quasi. Das ist das eine gewesen. Das zweite ist sozusagen, sie haben sie wie mega lang vorbereitet auf das. Also so intern ist sie so wie schon lange als Kandidatin. Ja, ja, genau. Ja. Was dann der Gegner mega einfach gemacht hat, zum Skandal über sie rauszufinden. Also es ist wie so... Als Partei solltest du eben nicht jemand... früher sozusagen schon...
Ein Sprengkandidat
haben. Ja, genau. Wo man nicht ein Jahr lang Zeit hat, um einen Shit zu sammeln über die Person. Das ist eigentlich taktisch unklug.
Ja,
das stimmt. Und beim Biden ist jetzt offenbar der Gedanke, so hat zumindest das erzählt, der Amerikaner, den ich mich unterhalten habe, die Idee ist irgendwie, es geht gerne um ihn als Person. Mhm. Es ist wie so, er steht für, offenbar, steht er für langweilig, aber zuverlässig. Und er soll jetzt einfach sozusagen Ruhe in die ganze Sache bringen.
Ja.
Und er hat jetzt die Kamala Harris gebracht.
Ja.
Also eigentlich, die Idee ist... Die
Harris ist eigentlich...
Ist eigentlich die Präsidentin.
Genau, die sollte Vize sein dann.
Ja, die sollte Vize sein sozusagen. Und er will... Er hat gesagt, er vermutlich macht nur eine Periode. Das hat er jetzt schon angekündigt, was ich auch so... Okay. Ja. Und die Idee wäre dann, dass sozusagen sie nach 4 Jahren...
Und weil sie witzig war, ist sie dann quasi in Pole Position.
Genau.
Für das.
Genau.
Okay, ja.
Offenbar
macht ist das. Eine Art. Strategisch macht es schon Sinn.
Ich finde eben noch. Darum habe ich jetzt seither, denke ich, über das Problem nachgefunden. Okay. Und ich habe gefunden, er ist so eine Schlaftablette. Und jetzt musst du doch jemanden haben, der...
Sleepy Joe?
Ja, ja. Also, es tut mir leid, aber das ist etwa der treffendste Spitzname, den Trump hat. Oh, also, ich meine, es ist immer noch dumm und ja, ja. kindisch, sowas dann im Gegenteil an den Kopf zu werfen, aber es stimmt halt schon ein bisschen. Also, er ist so... Mhm. Er wirkt immer so ein bisschen wie ein Großvater, den man vom Mittagsschlaf geweckt hat. Das ist so ein bisschen... Ja. Und aber eben, aber die Strategie macht halt irgendwie Sinn. Und er geht, dank Corona geht er jetzt auch nicht auf Rallies. Mhm. Er hat wie so die perfekte Ausrede. Und offenbar ist das sozusagen jetzt, ist das jetzt Strategie von den Demokraten ist, dass sie den Trump sozusagen jetzt Wirbel machen lassen und auf Rallies gehen lassen. Und das sozusagen dann, das ist eigentlich der beste Wahlkampf für die beiden, ist sozusagen, dass der Trump jetzt voll auftreibt. So.
Der dreht einfach am Rad jetzt.
Ja, genau.
In jeder Hinsicht.
In jeder Hinsicht und alle finden so, und der wendet dann nochmal 4 Jahre lang. Also so, ist wie so, der Biden muss gar nicht mehr tun, er muss eigentlich sozusagen nur am Seitenrand stehen. Und
ja,
sozusagen.
Ich hoffe mal, dass das aufgeht, aber
ich wäre es gewesen. Ich habe die gleichen Gedanken. Und dann, oh, und dann kommt die Woche und dann auch so, der Trump hat fucking Covid-19 und du findest so... Und er ist Risikogruppe, weil irgendwie ein Hamburger fressend im Weissen Haus hockt irgendwie. Komorbiditäten ansammelt irgendwie.
Oh Mann.
Gestresster Mann ist er auch noch, also das Immunsystem wird nicht so...
Nicht so sexy sein, ja.
Nein, und, ach ja, Gott. Voll. Ich habe das Gefühl, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass dein Mann noch abnibbelt, oder?
Ja.
Also was ist deine Prediction?
Dann wäre der Dings-Präsident,
The Pence,
ja.
Homophobe Arschloch.
Ja, der wäre auch mega schlimm.
Boah.
Ja, ja, du, also, ich weiß auch nicht. Also, ich mag es mega gönnen, dass er jetzt Covid hat. Das auf jeden Fall.
Ja.
Das,
ja, also, nach dem
Mitleid habe ich null.
Ja, ich habe null Mitleid. Ich, ja.
Und ja.
Also,
ich weiß nicht, ob man mir jetzt den Tod wünschen darf. Das ist so ein moralisches Ding vielleicht. Wo man irgendwie seine Grundsätze kann haben, dass man niemandem den Tod wünscht.
Ja. Ja, eigentlich habe ich so einen Grundsatz.
Ja. Aber es ist einfach, also traurig wäre ich nicht. Aber ja,
andererseits ist die Frage, ich wünsche mir so eine Boris Johnson NATO-Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was ich ihm wünsche. So.
Ja.
Weil das hätte Boris glaube ich auch geholfen. So.
Ja. Ja, kann sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern dass das im ganzen Wahlkampf hilft oder hindert oder weiß nicht was.
Das habe ich das Gefühl, also es ist wie so...
Ich meine, ja, es ist jetzt die Frage, was er daraus macht, oder? Wenn er es überlebt.
Ja.
Was er dann halt, ja, wie er das verarbeitet politisch.
Ja, ja. Also was halt für ihn spricht, ist, dass man jetzt ein halbes Jahr Erfahrung hat mit Patienten behandeln.
Ja.
Und der kriegt garantiert die beste Behandlung.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist schafft in dem Sinn. Also ich glaube jetzt nicht, dass er...
Ja, ich hoffe es
zumindest. Ich erwarte nicht, dass er stirbt daran. Aber
ja, ich auch nicht.
Es ist gleich die Frage, oder? Ich meine, du kannst ja bleibende Schäden davon tragen natürlich, und alles, oder? Also natürlich. Es kann sein,
dass der sehr wahrscheinlich ist.
Nachher im Rollstuhl ist oder weiß nicht was. Oder
ja,
wieder
ja,
halt nicht mehr kann. Genau, ja, oder, genau. Oder irgendwie die ganze Zeit an der Sauerstoffflasche hängt oder weiß nicht was.
Ja, ja.
Richtig. Kann irgendwas sein.
Richtig.
Ja, das ist die Frage, hä? Und dann ist die Frage eben, wie verarbeitet er das? Also wie kannst du das politisch nutzen,
ja.
Art,
ja.
Für deinen Wahlkampf? Und dort bin ich jetzt zu wenig kreativ, um irgendwie herauszufinden, wie das... was für Angles, dass es da gibt, bei dieser ganzen Sache.
Ja, ja.
Also ich meine, klar, es widerspricht eigentlich rational widerspricht das allem, was er gesagt hat, oder? Also von wegen, dass das nur eine Grippe ist, also alles, was er öffentlich gesagt hat, natürlich. Muss man sagen.
Ja, ja, klar.
Dass das irgendwie eine Grippe ist und alles weggeht und weiß nicht was und gar nicht so schlimm ist.
Ja, ja.
Das widerspricht ja all dem. Aber andererseits macht das ja offensichtlich beim Trump überhaupt nichts, wenn er sich selber widerspricht.
Ja, ja, das kommt dann also dazu.
Das aus irgendeinem Grund
also
ist das bei ihm egal, bei allen anderen ist es nicht egal.
Ja, ja.
Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Das sollte man mal erklären, psychologisch, warum das so ist, dass das bei ihm einfach egal ist. Dass bei ihm Fakten nichts zählen und bei anderen schon.
Das verstehe ich nicht. Ich habe genau dazu einen Link.
Okay.
Das ist genau der Punkt, was ich nachher will sagen.
Ja.
Wenn er jetzt aber milde Symptome hat oder so mittelschwere Symptome, gibt ihm das dann ja auch wieder recht. Denn er würde danach sagen, ja, mir ist es einfach wie eine Grippe gewesen. Was so?
Ja, ja, klar.
Das kann er dann natürlich auch wieder genau in die andere Richtung ausschlachten. Noch, selbst wenn er dann noch blieb in die Lungenschäden hat, bla bla bla, das kann man dann ja alles.
Ja, kann man vertuschen. Ja.
Kann man alles vertuschen und weiß nicht was, oder? Also von dem her. Und nochmal zu den Fakten. Also das ist noch, wie soll ich sagen? Das ist genau, ja, genau das, was ich da verlinkt habe. Coronavirus responses highlights how humans have evolved to dismiss facts that don't fit their worldview. Und das ist einfach so ein Artikel, wo einfach darauf eingeht, Fakten, also zunehmend die Fakten zählen gerne. Also sie zeigen das sehr schön anhand von der amerikanischen Politik. Ja. Der Witz ist einfach der, sozusagen, der Mensch neigt dazu, Fakten auszublenden, die ihm nicht legen kann. Quasi. Ja. Das ist so, ja. So der klassische ist so.
Das ist bekannt, ja.
Ja, genau. Ich meine, in unserem Breitengrad ist es so das typische SUV kaufen, obwohl man weiß, dass es für die Umwelt in der Scheiße ist. Oder, dann gibt es tausend Gründe, so, warum das man. Also, das ist sowieso, aber ich esse weniger Fleisch, darum ist es jetzt okay, wenn ich den SUV. Also, ist so. Jeder blendet es aus und macht für sich irgendwie was.
Du verargumentieren halt einfach.
Genau.
Rational musst du es irgendwie
rationalisieren oder so. Ja, ist jetzt nicht gut, dass ich jetzt auf Malediven fliege, aber ich benutze weniger Röhrli und so die
das ist mega zynisch.
Ja, aber sorry, so funktioniert
es. Ja, das ist so, ja. Das ist so. Das sehe ich schon.
Es ist so. Ja, und der Artikel zeigt so sehr schön auf, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sozusagen du die Fakten ausblenden, quasi, wo du nicht haben willst. Ja. Und sobald es einen Experten gibt, du findest immer einen Experten, wo das sieht, wo du gerne hättest, oder? Und wenn halt ein Wissenschaftler auf einer Bühne steht und sagt, ja, wir hätten noch nicht können abschließend sagen, wie wirksam Masken sind, wird das einfach so zu, ja, nicht einmal die Wissenschaftler kann sagen, ob das hilft oder nicht, wird zu, hilft eh nicht.
Ja.
Ja. Also so, fragst du vor und findest so,
genau.
Wir haben es noch nicht beweisen können, sind uns aber relativ sicher.
Ja, aber ich meine, dass die Leute wissen halt auch nicht, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert, oder? Genau. Das hängt dort damit zusammen. Dass du, ich meine, in der Wissenschaft kannst du ja nie, du hast nie Sachen ausschließen in dem Sinn. Also
natürlich.
Es ist Falsifizierbarkeit, oder? Also du kannst nicht sagen, etwas ist absolut nicht der Fall, sondern du kannst sagen, ja, in diesen Umständen ist es der Fall, oder es zeigt in die Richtung, oder?
Ja.
Solche Sachen, oder? Also,
das ist ja der schöne Moment, wo immer, also auf Twitter lese ich ab, wie so ein bisschen in der rechten Bubble, Schweiz, also recht, halt so bürgerlich rechts, kein Faschus.
Kein Faschus.
Nein, aber halt auch so bürgerlich rechts irgendwie. Und lese auf Twitter ab und zu, da langst du ja mega am Kopf. Also so, und vor allem sind es so junge CVP, junge SVP, junge irgendwas, tummeln sich dann auf Twitter um und dann gibt es auch noch ein paar Ältere, die dann halt auch noch drunter kommentieren. Und so der Lieblingsding ist immer so, man hat, also irgendwie, der Ding ist immer so, ja, unter Laborbedingungen hätte man zeigen können, bla bla bla. Und das ist immer so der Angriffspunkt. Ja, unter Laborbedingungen, das muss ja nichts heißen für die echten. Und dann immer so, was hast du das Gefühl? Also weil es wie so, natürlich heißt das nicht 1:1.
Ja, ja, aber die echte Welt ist halt kompliziert. Also es ist und es ist schwierig, es ist mega schwierig, ein Experiment zu designen, das genau der Wirklichkeit entspricht, beziehungsweise es ist nahezu unmöglich.
Ja, genau.
Oder? Und das, so funktioniert das halt, gerade in der Biologie und Medizin ist es halt mega fuzzy, so
genau.
Die Wissenschaft. Wenn du jetzt irgendwie ein physikalisches Experiment machst, dann kannst du wirklich ganz klar sagen, ja, es ist so, das ist nicht so.
Ja.
Aber Biologie ist halt messy.
Ja. Genau, aber halt immer so. Und so Wissenschaftler, die einfach so, wie soll ich sagen, was ist der Begriff für das, wo irgendwie bescheiden sind auf eine gewisse Art, oder?
Also, ja, ja.
Als Wissenschaftler musst du irgendwie, als Gusswissenschaftler bist du bescheiden.
Und du weißt auch, wie etwas kommunizieren musst, weil du hast 100 Papers geschrieben darüber und wenn die nicht so formulierst, dass du es also nicht richtig formulierst, bekommst du aufs Dach.
Ja.
Im Peer Review wird dir das um die Ohren gehauen, wenn du es falsch formulierst, weil das kann man so nicht sagen. Du behauptest da Sachen, die nicht stimmen.
Genau.
Oder?
Genau.
Und wenn du das in der Öffentlichkeit sagst, dann ist es halt einfach anders, weil dort wird es dir, also klar, von den anderen Wissenschaftlern bekommst du gleich aufs Dach,
ja.
Oder?
Ja.
Aber vielleicht würde es der Bevölkerung helfen, in Anführungszeichen,
ja.
zu verstehen, ja. dass es halt so ist, wie es ist.
Und was mir aber durch den Sack geht, sind so bürgerliche Leute, wo irgendwie so das ganze Konfidenzintervall denken und so das vorsichtige Formulieren
genau.
von Sachen, wo
falsch
man sich
interpretieren und quasi
absichtlich falsch interpretieren. Ja. Es ist einfach genau. so, ja, was können sie nur können unter Laborbedingungen zeigen, als ob das irgendwie so disqualifizieren würde. So. Ja, natürlich ist das nicht die echte Welt, sozusagen. Ja, aber dann greifen doch konkret an, was du das Gefühl hast, ja. wo die Laborbedingungen nicht mit der echten Welt übereinstimmen.
Du benutzt ja auch irgendeinen Salbi, wo nur unter Laborbedingungen gezeigt wurde, ist, dass die, keine Ahnung, deine Haut feucht halten.
Natürlich.
Oder irgend so ein Scheiß.
Natürlich. Oder? Natürlich. Gut, die ganze Sache haben ja auch noch echte Tests.
Naja, mit, klar.
Aber
du kannst halt nur so gut testen, wie du halt kannst testen,
oder? Ja, yeah, genau.
Das ist halt auch so. Du kannst, eben, ich meine, das ist ja auch, ja. Ja, also schwierig.
Ja, schwierig ist das, und das geht mir immer so auf den Sack, weißt du, wenn, ja. das, wenn das so dingst wird irgendwie.
Ja, voll.
Und so und dann der Klassiker immer so der wissenschaftliche Whataboutism, so die und die Studie haben gezeigt das und dann so, ja, es gibt immer eine Studie, die das Gegenteil zeigt. Und dann so, ja, fuck you. Also weißt du,
ja,
so,
ja.
ja, gibt es vielleicht.
Ja, so, vielleicht aber, eine aus 100 Studien ja, sagt,
genau.
sagt grob das Gegenteil.
Ja.
So.
Genau. Und ist lustigerweise von dem und der Lobby finanziert
genau.
worden. Hm, lustig. So, also weißt du, so, aber ja, genau. Ja. Dann sowieso, ja, okay.
Mhm. Ja, aber das beantwortet nicht so richtig meine Frage, warum das beim Trump geht und bei anderen nicht, oder? Also wenn der Biden irgendwas sagt, was offensichtlich nicht Fakt ist, dann behaupte ich jetzt mal, dass das ihm um die Ohren gehauen wird. Also dass er nicht wegkommt mit dem. Und beim Trump ist es so, dass er einfach, der kann einfach irgendetwas sagen.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, er hat...
Ist das einfach so, weil der Trump schon immer so war? Und das ist dann darum okay bei ihm?
Nein, man, es zerpflücken ja immer alle.
Ja, ja.
Es ist nicht so, dass er...
Es blitzt einfach komplett ab an ihm.
Es blitzt ab an ihm, ja. Genau. Also er hat es zu seiner Persönlichkeit
gemacht. Ist das nur einfach, weil es ihm egal ist? Meinst du? Oder... Weil in der öffentlichen Wahrnehmung schadet es ihm nicht. Weißt du?
Ja, es schadet ihm dort, wo er eh schon alles
verloren hat. Okay, ja, das stimmt. Also so, ja.
Es ist so wie... Auf
der linken Seite vom
ja,
Spektrum.
Ja, genau. Es ist wie so, also und mir kommt es so vor, wie so... Ja. Mir kommt er vor wie so ein Krimineller.
Ja. Ja, ist
er ja auch. Wo ab... ja, gut. Ja, ja. Er kommt mir vor wie ein Krimineller.
Komisch.
Moment. Ja. Nein, aber da kommt mir vor, wie so ein Krimineller, wo den Leuten, die ihn supporten, aber mal Geld gehabt oder immer schon Geld gehabt. So. Mhm. Also so kommt er mir vor. Weißt du, so. Und es ist wie so, ja.
Ja, ja. ja. Also die Republikaner stecken ja alle in seiner Tasche oder auf eine Art.
Ja, ja, das ist schon. So, aber er
sind alle abhängig von ihm.
Ja, ja, aber er hat ja seine Wählerbasis, wo also wo immer, also er schadet der größte Teil von seinen besten Supporter
ja,
schadet er ja eigentlich.
Ja,
so, weil das sind die, die kein Gesundheitssystem haben, funktionieren und so weiter.
Ja.
Also,
die Arbeitsplätze verlieren und so weiter, genau.
Genau, also das sind genau die, oder? Und das sind nur die sterben an Corona. Und das ist so, ich habe das Gefühl, wie so, das ist denen einfach egal. Das ist so der Bully, so die, was einfach allen zeigt, so. Irgendwie. So, sie sehen, glaube ich, alle seine...
Ja, aber sie haben auch das Gefühl, er ist tough und so und ja.
Und er zeigt es ihnen jetzt mal.
Sozusagen. Genau.
Der ist auch so der, der für sie irgendwie rumwütet zu Washington,
habe ich ja, voll. Ja.
Und ihnen ist, glaube ich, egal, also ich habe das Gefühl, in der Basis sind alle mittelrecht. Sie wissen alle, dass er lügt,
genau, wie
druckt, aber es ist egal, weil Hauptsache jemand sieht es mal, Hauptsache jemand macht es
genau.
mal.
Genau, es ist was mega Emotionales.
Ja, also es ist so, für mich ist er die Verkörperung von einem Protestwähler. Also seine Supporter sind für mich so die Verkörperung von einem Protestwähler. Und was auch noch interessant ist, so, das ist das, wo ich dem Gespräch mit dem Amerikaner rausgekommen ist, hure viele Leute, das ist mir nie so ganz klar gewesen, hure viele Leute haben für Trump gewählt, mit der Überlegung, es ist wie klar gewesen, dass es einen Hochhausen-Sieg für Hillary gibt.
Ja.
Von dem sind alle ausgegangen, weil sozusagen niemand will der andere. Ja. Und eine genug grosse Wählerschaft hat gefunden, ich wähle doch der andere. Einfach sozusagen damit, alle haben wollen, so die Waage sozusagen, sie haben wieder, dass sie so mit so einer leichten Mehrheit gewinnt.
Ja.
Aber massenpsychologisch kannst du... Ja.
Mit so einer Kampfchat-Mehrheit.
Sorry, den muss ich mir aufschreiben.
Ja.
Mit so einer Kampfchat. Genau, sie haben wieder Hillary mit so einer Kampfchat-Mehrheit gewinnt.
Mhm.
Auch, dass sie sozusagen nicht zu allzu stolz in das Amt steigen kann.
Genau.
Und das ist offenbar die Idee von Comey, der, wo die E-Mails, also die E-Mail-Sache von ihr geleakt hat.
Ja.
Er hat wollen, dass sie sozusagen mit so einem Skandal schon mal starten muss, dass sie nicht zu cocky in das Amt kommt.
Genau, dass ihr nicht so angenehm ist dort.
Ja, genau. Ja. Einfach, dass
sie Gegenwind
hat. Dass sie mal Gegenwind hat. So. Und das ist die Idee gewesen. Der Trump hat gewonnen, offenbar. Es ist
voll hinten raus.
Es ist voll hinten raus. Auch, sie wollen sozusagen, dass der Trump, also ja, dass sie nicht allzu hoch gewinnt. Musst du das mal vorstellen?
Das ist hart.
Das ist hart, aber im Umkehrschluss macht es mich jetzt ein bisschen zuversichtlicher, dass der Biden gewinnt, weil einfach alle...
Weil offenbar niemand der Trump will.
Nein.
Also nein, schon nicht.
Aber. Nicht niemand, aber alle haben so Angst, so, ja fuck, ich kann jetzt nur mit der... Nee, ich kann jetzt nicht sagen, ich wähle Trump, damit der Biden nicht hoch aus... Also weißt du, wie so, alle wissen, was es geschlagen hat.
Ja.
Du kannst jetzt nur mal mit einer...
Du kannst nicht mehr sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass der Trump so schlimm wird.
Ja, oder dass es möglich ist, dass er gewählt wird.
Oder dass es möglich
ist, ja, genau. Ja, also es ist jetzt allen klar, dass wenn genug Leute aber der Biden sollte schon nicht so hoch ausgewinnen, jetzt wissen alle, was passiert, wenn man so wählt.
Ja.
Hoffentlich. Ja, das ist meine Hoffnung.
Oh Mann.
Nach dem Gespräch bin ich ein bisschen hoffnungsvoller rausgegangen, aber und jetzt ist nochmal, jetzt muss ich immer nochmal ein bisschen reinschlagen. Das hat mich so ein bisschen sehr nachdenklich gemacht. Ich habe mich mit dem Typ unterhalten und er hat gesagt, beide Szenarien sind scheiße fürs Land. Selbst wenn der Trump gewinnt, also wenn der Trump gewinnt, ist eh klar, dass es scheiße ist fürs Land, aber da muss ich jetzt nicht ausführen. Aber er hat gesagt, selbst wenn der Biden gewinnt, und selbst wenn der Hochhaus gewinnt.
Weil er das eine Schlaftablette ist.
Nein, nicht einmal das, aber es ist wie so, seine Wählerschaft wird dann einfach hässig sein. Sozusagen. Und er hat sozusagen, er sorgt jetzt schon dafür, er hat ja schon rausgelassen, wenn er verliert, dann sei sozusagen die Wahl, also dann heisst es Unregelmäßigkeiten
bei der Wahl. Trump, ja.
Das lässt er jetzt schon raus. Er behauptet jetzt schon, es gäbe Wahlbetrug.
Ja.
Und sozusagen, und er hat einfach gefunden, ja, er hat gesagt, es gäbe Massenunruhe. Also wenn der Biden gewinnt, dann gäbe es Massenunruhe und wenn der Trump gewinnt, dann sowieso.
Ja, es wird sehr spannend, was da passiert, weil es ist mega viel auf dem Spiel gerade.
Ja.
Also es ist wirklich so.
Ja.
Ja, also auf eine Art, eben jetzt wenn du so überlegst, wo bleibt eigentlich die Revolution, dann ist es so die Frage, oder?
Ich habe das Gefühl, alle warten jetzt ab, was in der Wahl passiert.
Gehen die USA kaputt an dem? Das könnte passieren.
Oder? Ja, ich habe das Gefühl,
das könnte effektiv passieren. Ja. Und es gibt so viele Aspekte von dem ganzen Ding.
Ja. Also was ich einfach hoffe, ist irgendwie so, dass der Biden gewinnt und dass er dann einfach mal deeskaliert. Mal einfach so. Aber du weißt ja nicht, was die Republikaner machen, wenn der Biden gewinnt.
Also, nein.
Ich meine, es gibt genug Republikaner, die froh sind, wenn einfach mal ein bisschen, wenn mal ein bisschen Ruhe einkehrt, oder?
Ja.
Aber...
Das ist ja auch generell irgendwie schlecht, zum Beispiel für die Wirtschaft, wenn so viel Unruhe rum ist, oder?
Ja,
also es ist so, es ist eben, also du hast halt die Unsicherheit, wo jetzt eben nicht nur dadurch, dass wir jetzt Corona haben, aber eben auch der Trump hat ja der Wirtschaft nicht in dem Sinn geholfen, weil er quasi so eine Unsicherheit geschaffen hat, oder? Das ist ja ähnlich wie beim Brexit, oder?
Ja.
Das hilft einfach nicht. Das
hilft nicht, nein.
So der Gesamtsituation hilft das nicht, wenn du so hardlining unterwegs bist, oder? Und quasi und auf Abschottung raus bist, im Grunde genommen. Weil ich meine, jetzt irgendwie eben, da zum Beispiel mit China, der Zollkrieg mit China zum Beispiel, hat ja die Wirtschaft auch nicht geholfen. Weil ich meine,
ich weiß gar nicht, was die Auswirkungen gewesen sind.
Ja, die haben halt zum Teil dann einfach keine Ressourcen mehr bekommen von China, weil die Chinesen gefunden, ja, wenn das so teuer ist, dann liefern wir euch halt einfach nichts. Oder, weißt du, so, oder?
Ja.
Und weil die Chinesen, die haben ja, die haben ja genug Absatzmärkte noch sonst, oder? Und die Beziehung mit dem Rest der Welt ist okay, ja. So. Aber ja, also, schwierig. Ja, aber es wird eine interessante Sache auf jeden Fall. Es wird sicher die interessanteste Wahl seit einem Zeitchen. Aber ja, es ist halt gleichzeitig, es steht so viel auf dem Spiel, dass ich nicht irgendwie, dass ich da nicht entspannt zuschauen kann.
Nein, ich kann nicht entspannt zuschauen. Es ist so.
Ist nicht
aber
so
ich habe momentan habe ich am meisten Schiss davor, dass der Trump noch abnibbelt. Also so, das ist so. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ja, das wäre einfach noch größere Unsicherheit.
Ja. Und dann wird der Pence noch irgendwie kurz noch vor Ultimo wird er noch Präsident irgendwie und dann so.
Und dann,
ich weiß nicht, was das bedeutet.
Wahrscheinlich würde er dann Kandidat werden
statt
von Trump, oder?
Ja. Aber,
ja. Ob sie dann ihn lieber wollen als Trump, weiß ich also auch nicht. Also ob er quasi mehrheitsfähiger ist als Trump.
Das hoffe ich nicht, oder?
Ich aber es auch nicht,
so, ja. Ja.
Ja.
Aber eben, es ist schwierig, ich weiß nicht, wie der Pence ankommt bei dieser Wählerschaft, kann ich nicht sagen.
Mhm.
Super sympathisch wirkt er nicht und ich habe das Gefühl, sie haben noch mega im Hintergrund läuft. Das siehst du nie.
Ja, du siehst ihn nie, ja.
Also
der Trump ist einfach der, wo man ist, ja.
Ja, gut, der Biden hast du noch nie gesehen als Vize. Also ist wie so. Klar, der ist immer neben Trump, neben Obama irgendwo rumgehangen, aber das ist so ein bisschen.
Ja, ja.
Schwierig. Ich habe noch einen interessanten Link.
Mhm.
Wo noch ein bisschen hoffnungsvoller ist, also eventuell, möglicherweise, vielleicht. die Chinesen haben rausgelassen, sind jetzt für eine grüne Revolution. Das kann natürlich alles Propaganda sein und so weiter.
Mhm.
Wer weiß und so. Aber Trump hat offenbar so die Chinesen in seiner Wahlkampfrede irgendwie so bashed quasi. Das sind die, wo Umweltverschmutzer, bla bla bla. So kannst du dir vorstellen. Wie es ungefähr tönt hat. Und eine Stunde später muss ihnen der Präsident, Xi Jinping, muss gesehen haben, wir haben vor, irgendwie der Carbon Peak würde in den nächsten paar Jahren sein und irgendwie bis 2060 werden sie komplett neutral sein.
Ja, ist zu spät.
Ist natürlich viel zu spät. Aber
es ist immerhin mal das Ziel.
Ja, aber meine Hoffnung bei der ganzen Sache ist ja, dass wenn du es dir mal als Ziel gesetzt hast,
ja.
Ich habe das Gefühl, ich hoffe auf den Steuererklärungseffekt. Es ist immer so, du schiebst es mega lang so vor dich her und dann denkst du, Steuererklärung, das geht sicher Stunden und und so.
Ja.
Und wenn du es dann mal machst, sozusagen, wenn du es dann mal als Ziel gesetzt hast, Kohlendioxid-neutral, CO2-neutral, wenn du das mal als Ziel gesetzt hast, und dir mal einen Aktionsplan gesetzt hast, dass es dann wie so, das ist ja auch Wirtschaftsförderung und aber man kann ja auch doppelt so schnell und das wie so der Effekt und dass dann so, lass uns doch vorwärts machen oder lass uns doch.
Oder dass so der Impuls dann auch so ein bisschen von unten kommt aus der Wirtschaft,
Wo dann irgendwie,
keine Ahnung, irgendwelche Firmen, wo in die Richtung was machen, die verdienen plötzlich, weiss nicht, wie viel Geld und expandieren wie wahnsinnig.
Genau.
Und, genau.
Das ist so meine Hoffnung.
Ja, voll.
Irgendwie. Dass dann die Chinesen, weißt, wenn sie mal angefangen haben und wir so, dass sie dann finden, geil, Wirtschaftsförderung. So, wir machen jetzt 10-mal so viel. Bam! Also, weißt du, so.
Ja.
Dass es irgendwie so,
ich kann das ja.
Genau.
Genau.
Ja. Genau. So. Ja, und dass es dann halt irgendwie mega abgeht, sozusagen. Ja. Und dass es halt so, dass es so einen beschleunigten Effekt hat. Das ist so eine Mini-Hoffnung.
Ja.
Aber.
Schöne Hoffnung.
Ja, genau. Aber, und eben, ich weiß nicht, ob das Propaganda ist. Das kann alles Propaganda sein. Ich traue dem nicht. Ich glaube es erst, wenn ich es sage. Also, wenn es stattfindet.
Ist klar.
Aber immerhin. Ist es jetzt mal so, dass das Fingerzeig-Ding von den USA zeigen auf China und China zeigt auf die USA, wer der größere Verschmutzer ist? Das ist bis jetzt auf die Situation gewesen. So, also wir machen nicht so lange, Chinesen nicht machen und Chinesen, wir machen nicht so lange, die USA nicht macht. So die Paz-Situation, ich hoffe, die bricht jetzt so ein bisschen auf. So. Und das Schöne wäre, dass wir so eine Mondwettrennen hätten. Das wäre so mein. Das wäre so meine Fantasie. Ist cool. Nein, wir würden vorher klimaneutral. So, das ist so eine. Wer ist die geiler Weltmacht? So, kann man bitte einen Klimawettkampf haben? Einfach so, wer ist zuerst auf dem Mond streichen zu und wer wird zuerst klimaneutral? Das würde ich mir wünschen für das Jahrhundert. Das wäre so.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön. Wer ist der geilere Klimaheld?
Before this decade is out.
Ja.
We will be CO2 neutral. Ja, wir werden es sehen.
Wir werden es sehen.
Ich bin immer noch nicht so.
Ich bin auch nicht, also ich bin. Nein, ich glaube noch nicht. Ich bin
pessimistisch.
Ja.
Aber. Ist es so. Ja.
Fällt das noch was ein
zu dem? Nee, zu dem fällt mir nicht mehr ein. Wir haben so lange darüber geredet.
Wir haben sehr lange darüber geredet, aber es hätte jetzt raus müssen.
Ja.
Meine Frage. Über Amis. Ich habe ja, apropos Frust über Amis, ich habe ja das Social Dilemma geschaut.
Ja.
Hat Hausaufgaben gegeben und du hast sie einfach ignoriert.
Ja.
Hund hat sie gegessen, ist mir klar. Katzen haben sie gegessen.
Wenn du meine Katzen kennen würdest.
Ja.
Die essen nichts.
Die essen nichts?
Also nein, die essen keine. Die essen nichts. Also sie sind ein bisschen wählerisch, sagen sie so.
Okay.
Also wenn es sich bewegt, dann essen sie es schon irgendwann noch. Ja.
Ah, wirklich? Wenn es sich bewegt, was heisst das? Mäuse oder was?
Nein, ja, Mäuse habe ich ja keine. Aber,
eben, ja.
Aber irgendwelche Insekten und so.
Aha, so.
Oder Spinnen. Spinnen sind sehr beliebt.
Essen sie gerne, oder was? Das könnte ich da ab und zu haben. Ja, da ab und zu Spinnen im Haus. Riesige hohe Viecher im Fall.
Ja.
Das ist ganz verreckt. Mittlerweile bin ich gut geworden, um sie fangen, aber das ist ein bisschen.
Ja.
Ich traue mich die immer noch nicht anzulangen. Obwohl, die machen ja nichts, weißt du? Aber
ja.
Der Gedanke vor.
Ja, ich finde es auch nicht schön. Darum eben, ich rühre sie dann irgendwie abends aus ihrem Ecken oder wo auch immer sie sind und dann kommen Katzen schon und schauen, oder?
Ah, wirklich?
Ja. Und dann, sobald sie es können nehmen, gehen sie drauf, oder? Und spielen damit und am Schluss frisst es eine.
Okay.
Ja, also sie fressen es dann auch
schlussendlich. Okay, ja, praktisch.
Ja.
Schon. Ich muss sie mit einem Bierglas fangen und weil ich noch so buddhistisch angekocht bin, wird dann ich sie aus dem Fenster werfen.
Ah, okay.
Ja.
Nein, das habe ich aufgegeben. Es hat viel zu viele Spinnen bei mir.
Ja, bei mir eben auch. Ich habe das Gefühl, die hängen eben da gerne an der Wand und so. Wenn ich eben mal das Fenster gekippt habe, dann kann sie vorher gerne ein.
Ja.
Ein bisschen eklig.
Ja, ich habe das Gefühl, da in den Bäumen, die da direkt bei dir vor der Hütte sind,
sind sie total gerne.
Viel von denen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Kann ich mir gerade vorstellen.
Ja. Ich habe das Social Dilemma geschaut.
Ja,
auf Netflix. Und das lohnt sich also sehr.
Mhm.
Es ist so in der Tradition von geilen Netflix-Dokus, ist das wieder mal ein Wurf.
Mhm.
Es ist recht interessant. Ich habe gehofft, dass man über das diskutieren kann. Vielleicht kann man ja nächstes Mal noch Teil 2 machen oder so, wenn du dann nochmal geschaut hast.
Ja.
Es gibt so eine Gruppe von Ex-Silicon Valley-Heinis.
Mhm.
So der Mensch, der den Like-Button erfunden hat und der, wo irgendwie so all die Leute so und der Chef von Vice President of Growth Facebook und so Menschen.
Okay.
Wo irgendwie
so. Also alles irgendwelche Manager, jetzt nicht irgendwie der.
Nein, es sind schon so Engineers.
Okay.
Aber auch so viel Manager und so. Die haben jetzt irgendwie, die haben sich so zusammengeschlossen. Also wir haben, glaube ich, schon mal von dem geredet. Mhm. Also ich glaube schon der ein oder andere Artikel von einer von diesen Leuten haben wir schon mal diskutiert da. Die haben sich so ein bisschen zusammentun und die machen sich jetzt halt so in den USA vor allem stark, zum halt die Folgen aufzeigen vom ganzen Social Media.
Mhm.
Gedöns. Und das sind halt die Leute, wo sozusagen die frühen Leute, die halt sozusagen da mitgemacht haben und das ganze Social Media Dings mit aufgebaut haben. Und die wurden jetzt halt alle vor die Kamera gezerrt und erzählen halt jetzt so, wie das passiert ist und was die Auswirkungen sind. Und es ist mega gut gemacht. Also es geht so 1,5 Stunden und zeigt so am Laie sehr schön auf, wie die, also halt, ja, wie die Mechanismen funktionieren.
Wie es funktioniert, wie das Businessmodell ist und all das Zeug nehme ich auch,
oder? Ja, genau, das Businessmodell dahinter. Und es ist vor allem, am Anfang ist es ein bisschen cringy, muss ich sagen, weil sie zeigen halt so gespielte Sequenzen dazwischen quasi. Und sie zeigen halt so eine Familie, so eine Mama, Papa, 3 Kinder. Und die größte Tochter ist so, die hält sich so ein bisschen fern von Social Media und so. Und dann ist halt die Jüngste, wo so total Snapchat und TikTok geil ist. Und dann noch der Mittlere, wo so ein bisschen on the fence ist irgendwie. Ja. Und zeigen halt anhand von denen so, wie die so das nutzen. Und es ist auch visuell sehr schön aufbereitet. inklusive so an einem Modell, quasi, also am Hand von, also es sind so, die größte ist so die Tochter, der mittlere ist der Sohn und die jüngste ist so die Tochter. Und anhand vom mittleren Sohn, sie zeigen ihn quasi so als 3D-Modell, also es ist anhand von Instagram, sollte es denn wohl sein, zeigen sie quasi, wie der manipuliert wird, quasi so. Und jetzt schicken wir noch ein Like und jetzt schicken wir noch eine neue Friend-Request und so, es ist so sehr schön, quasi der Algorithmus, der herausfindet, welches Bild, welches Video muss man dem jetzt zeigen, damit er möglichst lang dran bleibt, damit er möglichst lang bei uns scrollt, sozusagen. Ja. Und das ist so sehr schön so aufbereitet, quasi so das Manipulative irgendwie. Mhm. Ja. Genau, und das zeigen sie halt sehr schön und sie zeigen halt auch, dass sie offenbar hat es bei Stanford wirklich Klassen gegeben, quasi so, also so die Lectures, wo wirklich quasi mit psychologischen Mitteln gezeigt worden ist, so wie muss man den Benutzer manipulieren, damit er möglichst lang oder damit er möglichst Spaß hat an dem, so quasi. Was ist so die Slot-Maschine quasi, was sind so die Mechanismen, damit so die Spielmechanismen, damit jemand möglichst lang. Das ist halt, das haben die gelernt quasi. Das ist eigentlich schon krass quasi. Es ist nicht einfach so, es ist nicht so super zufällig, wenn man denkt. Es ist nicht so, es ist wohl eine Mischung von beidem. Es ist schon so, also zumindest der den Like-Button mit erfunden hat, hat gefunden, das ist nicht von Anfang an gedacht gewesen als Sucht.
Ja, ja. Faktor. Aber also das ist ja so der empirische Ding, oder?
Ja, ja, genau. Sie haben es eingefügt, weil sie gefunden haben, das ist das Bedürfnis, oder das wollen wir eigentlich machen. Es ist wie so, natürlich ist die Idee gewesen, dass der User interagiert. Das ist schon auch ihre Idee gewesen, sozusagen. Aber halt der Suchtfaktor und das Checken, wie viele Likes habe ich überkaufen einen Post.
Ist dort nicht klar
gewesen. Ist nicht so klar gewesen. Also der Side-Effekt ist nicht so klar gewesen. Dass der ihnen geholfen hat und so, steht außer Frage und so. Aber es ist nicht von Anfang an so als Evil-Masterplan dort gewesen. So. Nur.
Ja, aber wenn du jetzt ein neues Social-Media-Dingsbums baust, dann ist klar, dass das berücksichtigen musst, oder? Das Suchtpotenzial und das ganze verhaltenspsychologische Moment.
Genau.
Weil sonst funktioniert deine Plattform einfach nicht. Also sie geht einfach unter im Vergleich zu allem anderen Social Media Kram.
Ja, genau. Ja. Und sie haben halt sehr schön gezeigt, dass es halt sozusagen wie, also es sind so wie drei Männer, es sind so der Kontrollraum, der Instagram-Kontrollraum, sind auch drei Männer, so quasi drei Klon vom gleichen Typ. Also, es ist am Anfang habe ich es mega kitschig
gefunden. Also visuell so ein bisschen, ja.
Ja, ja, es ist so sehr auf Spielfilm so ein bisschen gemacht. Ja. Irgendwie. Aber ich finde es trotzdem, ich habe ein schönes Bild gefunden am Schluss. Ja. So. Am Anfang habe ich es ein bisschen cringy gefunden, aber ja. Mhm. Aber, und sie zeigen halt den sehr schön, dass es eigentlich für jedes Profil, also für die und mich, gibt es eigentlich einen eigenen Control-Room, sozusagen. Mhm. Und was du siehst, sehen nicht unbedingt alle anderen.
Das ist dann the algorithm.
Ja, genau, the algorithm, genau.
Ist also interessant, dass das Wort jetzt etwas Böses worden ist.
Ja, ja, genau. Also früher haben wir auch noch früher hat es auch Liste sortiert, mittlerweile ist es böse.
Genau.
Genau. Nein, aber halt, das zeigt sehr schön auf und dass das halt am Anfang so, wie soll ich sagen, wenn es nur deine Freunde betrifft, ist es noch harmlos, oder? Das zeigt dir halt den ändert Bilder von deinem Crush, sozusagen. Mhm. Das ist sozusagen noch harmlos, wenn man so will, oder? Aber es ist halt dann plötzlich so, ja, auch die politische Message, es wird dir halt die politische Message angezeigt, wo du halt dran bleibst, sozusagen, oder? Und dir wird halt nicht, vielleicht wird der Trump gezeigt, aber auch nur, weil du dort dran bleibst, oder? Aber
weil du quasi, weil das quasi so ein Trigger ist für dich.
Genau, zum dranbleiben.
Zum quasi dann lesen, zum Beispiel Kommentare lesen,
was jetzt Leute genau.
Für eine Meinung darunter und weiß nicht was.
Aber eine balancierte Meinung, also politische Meinung oder so, wird dann nur die gezeigt, wo du schon hast.
Oder genau, darauf ansprichst im Grunde
genommen. Ja. Genau. Was halt dazu führt, dass du ihnen das Gefühl hast, so, ja, alle denken so und ich glaube, dass es so ist.
Ja.
Oder? Aber sozusagen das politische Gegenlager kommt gerne das Gegenteil über. Oder? Die kriegen halt dann nur der andere Brainwash sozusagen von der anderen Seite.
Mhm.
Ja. Was dazu führt, dass es für die auch völlig klar ist, dass das die Wahrheit ist. Oder? Ja. Sozusagen. Ja. Du hast irgendwie gar keinen. Das ist wie eine Barriere. Du kommst vom anderen Lager gar nicht mehr mit über. Es wird alles komplett ausblendet. Sozusagen.
Mhm.
Ja.
Sicher auch schon mal das Leute-Experiment gemacht, quasi aus der Bubble auszubrechen und in die andere Bubble reinzukommen.
Mhm, oder? Ja, ja, das habe ich.
Wie lange dauert das? Wie lange muss ich quasi mit Zeugs interagieren, um irgendwie auf die andere Seite zu kommen.
Da habe ich ein interessantes YouTube-Video geschaut. Das ist so ein YouTuber, der macht normalerweise gar nicht so Content, der hat eigentlich ganz eine andere Schiene, aber er hat wieder erzählt in so einem Video, das ist so ein Typ, der einfach vor der Kamera hockt und 20 Minuten schnarrt, sozusagen, so die Sorte YouTuber. Und er hat erzählt, also er ist halt so liberal, so, oder? In den USA.
Ja.
Und er hat dann gesagt, ja, er hat einfach mal aus Interesse hat er einfach mal Fox News Clips geschaut.
Mhm.
Er hat sich so mal ein Dröhnig Republikaner gewählt, sozusagen. So, was über was reden die so? Er hat auch bei YouTube mal so Fox News Zeugs angeklickt, quasi. Er hat auch mal geschaut. Und er hat halt so mit Abstand halt auch so, aha, ja, okay. Propaganda, oder? Und dann kommen natürlich die Recommendations, oder? Und er hat gesagt, und dann hat er irgendwie so, weil irgendein Propaganda-Video hat er halt dann auch noch angeklickt, sozusagen, und dann ist es offenbar losgegangen. Also ich will so, es züchtet der Arm, glaube ich, hure schnell drin, sozusagen. Nicht, dass er es gelobt hätte oder dass er davon überzeugt worden wäre, aber er hat gesagt, also, sobald er angefangen hat, an den Propaganda-Videos eins auf das zu klicken, ist es offenbar losgegangen mit einfach, es ist wirklich so, am Anfang sind nur so die milden Propaganda-Sachen gekommen und sobald er auf den auf das drauf
ja, irgendwann kommt dann das Verschwörungszeug
und dann so. Kommt halt so wirklich so die harte Verschwörungssache so und da hat er gesagt, es sei relativ erschreckend gewesen, was dort denn so gekommen sei in den Empfehlungen.
Ja, ich habe das schon auch gemerkt bei YouTube vor allem. Ich schaue relativ viel YouTube und dann irgendwie dann schaue ich auch mal, was in so meinem Home-Tab innen ist. Also normalerweise, ich habe sehr lange nur geschaut, was in meiner Subscription ist.
Ja, ja. Weil
das ist das, was mich eigentlich interessiert.
Ja.
Aber das nimmt so einen, das hat so einen Schritt zurück eigentlich gemacht bei YouTube. Also es ist mal das Ding gewesen.
Ja,
da subscribe und dann bekommst du jedes Video von diesem Channel.
Genau.
Aber das will ja YouTube inzwischen nicht
mehr. Nein.
Sie wollen unter Kontrolle haben, was du schaust als nächstes.
Ja.
Und für das gibt es eben das Home-Tab,
das
so prominent platziert ist.
Ja, das ist die Empfehlung.
Das Erste, was du siehst und einloggst, oder wenn du auf die Seite gehst. Und das sind quasi ihre Empfehlungen, was du schauen sollst.
Ja.
Und,
das sind immer auch deine
sind immer deine Interessen berücksichtigt und so und so
weiter. Und auch das, was du abonniert
hast. Auch das, was du abonniert hast, genau.
Mhm. Aber halt nur eine Auswahl.
Genau.
Von dem muss ich das Gefühl haben, dass du es schauen willst.
Richtig.
Und das meiste ist das, was du eigentlich nicht abonniert hast.
Genau, das meiste ist ein Zeug, das du nicht abonniert hast. Ja. Und wenn du dort mal auf etwas draufklickst, dann ist es auch mega schnell so, dass sie dir das immer empfehlen.
Mhm.
Also so. Und dort bin ich inzwischen mega vorsichtig, was ich überhaupt anklicke. weil ich dann nicht will, es interessiert mich schon, was ist jetzt das spezifische Video, aber ich will nicht nachher nur noch das sehen, weißt du, nur noch das, die Art Sache sehen.
Ja.
Und das finde ich, das ist auch mega kontraproduktiv.
Mhm.
Und ich glaube, was du dort einfach machen musst, ist quasi in einem Private Tab das Video nachher anschauen, damit es nicht verknüpft wird mit dir.
Das habe ich im Fall schon angefangen. Ich, du kannst, was interessant ist, du kannst einen YouTube-Link, also der Link zum Video, kannst du kopieren.
Mhm.
Und wenn du in der Suche genau den Link drin kopierst, findet es ihn. Als Resultat, als einzelnes Resultat.
Okay.
Ja. Ich habe angefangen schon so Videos zu schauen, wenn ich wusste, das will ich nicht in meiner Recommendations-Liste haben, aber es interessiert mich trotzdem, habe ich es quasi geshared, den Link kopiert, ein privates YouTube-Fan, was es ja mittlerweile gibt als Funktion.
Mhm.
Du kannst den Incognito-Modus bei YouTube auf der App sogar starten.
Ah, ja.
Das habe ich dann gemacht, habe nach einem Video gesucht mit dem Link und habe es dann sozusagen geschaut.
Ja.
Das funktioniert. Aber es ist absurd.
Es ist wirklich absurd.
Und ich warte auf den Moment, wo es dir die Auswahl gibt, sozusagen, das Video jetzt inkognito schauen.
Ja, aber ich meine, es ist gut, dass wir quasi mit dem aufgewachsen sind, oder? Und quasi wissen, also und auch technisch ein bisschen wissen, wie es funktioniert und so, und dass das eine Gefahr ist, oder?
Ja.
Das haben halt nicht alle, oder?
Ja, klar.
Das ist so ein Privileg, das wir haben, dadurch, dass das Internet hat es nicht schon immer gegeben für uns.
Ja.
Sondern wir sind halt damit aufgewachsen, während es sich entwickelt hat.
Ja.
Und am Anfang ist alles relativ harmlos gewesen und es wird halt immer wie verreckter und manipulativer und alles. Oder?
Ja, ja.
Aber wir wissen, also wir haben wie so ein bisschen eine andere Sicht drauf, als wenn du jetzt irgendwie ein Kind bist, wo jetzt aufwachst.
Mhm.
Wie, es hat nie was anderes gegeben.
Ja.
Es war einfach immer schon so gewesen. Und ja, ist halt einfach so. Die Welt ist so, wie sie ist. Ja, ich weiß nicht. Schwierig.
Es ist schwierig, ja. Und es ist irgendwie wie so.
Und eben genau, also genau die ganze Deutsche, ja, wieder nachher die politische Sache, die sich drin rein, ja, wo drin reinkommt. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, also ich meine, es gibt ja auch, ich meine, du kannst ja auch Werbung machen. Du kannst ja irgendwie Werbeplätze kaufen auf YouTube und Facebook und weiß nicht wo.
Ja.
Und deine eigene Message promoten, so, oder?
Ja.
Und wenn es die dann quasi, wenn dann quasi Leute draufklicken, was ja offensichtlich passiert, und die deine Meinung rezipieren und dann hast du quasi dann drauf oben noch den Effekt, dass quasi dann ähnliches Zeug ihnen häufiger gezeigt wird, wenn sie es mal angeschaut haben, dann, ja, dann ist es wie, das ist wie ein doppelter Effekt, oder, von deinem Werbegeld. Wenn es darum geht, quasi eine grobe Meinung zu kommunizieren, nicht von wegen, ah ja, das Müsli ist gut. So, das, um das geht es nicht, oder? Also, wenn es darum eine politische Meinung geht oder eine politische Richtung, in der du die Leute willst, quasi manipulieren. Ja, also ich meine, klar, wenn du jetzt ein Werbevideo über Müsli anschaust und nachher eine, ich meine, Müsli ist nicht das Thema.
Nein.
Aber wenn jetzt irgendwie wirklich, keine Ahnung, die Trump-Campaign irgendwelche Videos promotet, und nachher wird er halt den Fox News empfohlen.
Natürlich, ja.
Wo auf der gleichen Linie ist.
Ja.
Und so, und dann schaust du halt das mehr.
Ja.
Dann ist wie so, du bist dann quasi verloren in die Richtung.
Genau.
Oder?
Ja, ja.
So, ja. Schwierig. Und das hat einen mega, also hat einen mega Einfluss auf den ganzen Diskurs, oder? Schlussendlich.
Ja. Ja, das ist krass, weil früher hast du halt irgendwie, du hast die Nachrichtensender gehabt, die sind auch schon polarisiert gewesen.
Ja, ja.
Oder? Ah. Aber.
Und gerade in den USA, wo sie keine. Wo es kein öffentlich-rechtliches Ding gibt.
Ja, genau.
Also nicht, genau. Nicht im gleichen Sinn wie da.
Ja. Genau. Aber ich meine, der gleiche Effekt hast du auch bei uns, oder? Ich meine, bei uns hast du so die öffentlich-rechtlichen und auch die privaten, die noch so eine gewisse Balance herstellen, ja, wenn. Ja. So.
Aber du hast halt gleich irgendwie die Weltwoche.
Natürlich, ja.
Und du hast irgendwie den Tagesanzeiger und du hast die NZZ und all das. Oder? Und all die haben so ihre Richtung.
Natürlich, ja.
Ihre Meinung.
Aber sie sind selten extra. Gut, NZZ hat sich, glaube ich, schon ein bisschen.
Die haben sich, glaube ich, jetzt verabschiedet, ja, richtig.
Ja, die haben sich ein bisschen richtig verabschiedet, aber.
Ja.
Aber ja, es ist immer noch nicht so extrem polarisierend, oder? Oh, aber auf den Social Media Kanälen ist es auch so, du hast es gerne noch mit der Hand, sozusagen. Ja. Du hast einzelne Akteure, wo quasi zusammen, wo quasi zuspielen in einen Feed. Und das, was sozusagen am meisten Interaktion verursacht, ist das, was polarisiert.
Das ist, ja, genau.
Und wenn du dich für eine von der Polarisierung entscheidest, dann landest du sozusagen dort drin, oder? In der Richtung. Und das ist so wie, das kann dann auch niemand mehr, ja, das wird nur mehr gemanagt quasi, es wird nur mehr balanciert, es gibt nur mehr eine Gruppe oder jemand, der entscheidet, ja, macht das jetzt Sinn oder ist das jetzt ausgewogen sozusagen. Das ist
aber, ja, ja.
Und es wird ja auch vermischt, oder? Du hast irgendwie, jeder ist ein Kanal sozusagen.
Ja.
Ein Journalist, der sozusagen seinen Inhalt teilt, ist auf der gleichen Ebene wie ein völlig abgedrehter Idiot irgendwo ins Hinterkrachete, der ohne Videos produziert. Die sind plötzlich auf einer Ebene, oder? Das wird auch nicht mehr isortiert
quasi. Wird nicht eingeordnet in dem Sinn, was jetzt wie legitim ist und was jetzt irgendwie eine Quelle hat dahinter oder irgendetwas oder was nur Meinung ist.
Ja, genau. Ja, ja, und Meinung wird ja auch mehr geklickt, oder? Das
heißt,
Journalismus geht ja auch mehr richtig Meinung, weil das sich das emotionalisiert und dann, ja.
Naja.
Furchtbar.
Schlimm. Wenn nur schlimme Themen.
Wenn nur schlimme Themen jetzt. So, als wäre das ja auch nicht schon ein Downer genug. Darum ist es jetzt Zeit für eine kleine Pause und
ist gut.
Wir machen jetzt da einfach mal Musikpause. Gut.
Hello. Got that certified freak. 7 days a week. The moist, moist meow meow makes that pull-out game weak. Woo! Horse in this house. There's a horse in this house. There's a horse in this house. You messing with the moist, moist meow meow. Bring a bucket and a mouse. For this moist, moist meow meow. Give me everything you've got. For this moist, moist meow meow. Beat it up, person catcher charge. Extra large and extra hot. Put this meow meow in your face. Swipe your nose like credit card. Hop on top. I want to ride. I do kiggle while inside. Spit in my mouth. Look in my eye. Meow meow is wet. Come take a dive. Tie me up. I'm surprised. Let's roleplay. I wear disguise. I want you to work that
big Mack truck right up in this little garage. Yeah.
Make it clean. Make me scream. Out in public. Make a scene. I don't cook. I do not clean. Let me tell you how I got this ring. Gobble me. Swallow me. Drip down inside of me. Quick jump out for you. Let me get inside of me. Tell him where to put him. Never tell him when to bottle be. I run down on him for I have a man. Run at me. Talk your poop. Bite your lip. Ask for a call while I hide that penis. You really ain't never gonna duck him for a thing. He already made his mind up for he came. Now get your boots and your coat for this moist, moist meow meow. He bought a phone just for pictures of this moist, moist meow meow. Pay me to wish him just to kiss me on this moist, moist meow meow. Now make it rain if you want to see that moist, moist meow meow. Ha!
Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, moist, moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow. Horse in this house, there's a moist, moist meow meow.
There's a horse in this house.
Das ist ja wunderschön, Thomas. Wo hast du denn das wieder gefunden?
Das ist der auf YouTube. Das ist der Flula Borg. Kennst du den?
Nein.
Sagen wir nicht. Das ist neben der Chancellor Merkel und dem Dirk Nowitzki, ich glaube, der einzige Deutsche, den die Amerikaner kennen.
Okay.
Ja, der ist so. Der ist Comedian slash Musiker slash YouTuber.
Mhm.
Ja, ein Deutscher, der irgendwie seit längere Zeit in L.A. wohnt, sozusagen. Und der macht so A Cappella-Loop-Zeugs auf YouTube. Aber ist mittlerweile auch, der war schon bei Conan und so, also der, offenbar, den kennt man. Und seine Kunstfigur ist so ein Typ, der irgendwie weird Englisch redet, irgendwie. Mit so deutschen Bröcken drin. Also ist sehr, kann ich empfehlen, Flula. Ist so, also er ist bekannt als Flula und sein voller Künstlerding ist so Flula Borg. Ja, kann ich empfehlen.
Ah, okay, ja,
ja, herzhaft gelacht. Ab der WAP-Parody.
There's a horse in this house.
Du hast leider den Videoclip nicht gesehen, den kann ich auch empfehlen.
Ich habe ihn gefunden, ja, ich schaue ihn an.
Ja, ja.
Sehr schön.
Genau.
Finde ich gut. So, was reden wir noch?
Ich habe das Gefühl, wir reden noch kurz über deine Velo-Reise.
Gut, machen wir doch das. Ja, also inzwischen ist ja der Sommer vorbei, aber ich war noch in der Ferien.
Mhm.
Und zwar im August. Weil ich gedacht habe, September ist dann doch wahrscheinlich ein bisschen zu kühl.
Mhm.
Aber gleichzeitig habe ich gedacht, ich will nicht irgendwie in der Sommerferien, wenn alle anderen Ferien haben,
ja,
Ferien machen.
Verständlich.
Wenn ich jetzt hätte können, oder wenn es jetzt irgendwie das Corona-Zeug nicht gewesen wäre, wäre ich ins Ausland gegangen, aber so bin ich halt in der Schweiz geblieben und habe meine Veloreise in der Schweiz gemacht. Und zwar habe ich angefangen in Romanshorn.
Mhm.
Dort fährt die Route 4 an von Switzerland Mobility, also von dem, ja, von dieser Velo, offiziellen Veloroute. Und die geht bis Lausanne. Und ich bin von Romanshorn auf Lausanne gefahren.
Mhm.
Ja, halt durchs ganze Mittelland, durch die Mittellandroute.
Ja.
Und ja, schön gewesen. Kann man machen. Effektiv.
Ja.
Also, finde ich gut. Ist auch ein bisschen so, ja, also ich hatte dann irgendwann halt so das Gefühl gehabt, ja, okay, ich habe es jetzt ein bisschen gesehen mit dem Flachen und so.
Mhm.
Und nachher habe ich eben, also in Lausanne habe ich inzwischen halt gemacht bei Steffi und Flo, wo du auch schon zu Gast
warst. Oh, Shoutout.
Shoutout, genau. und bei denen hat dann gedacht, okay, jetzt gehe ich noch ab ins Wallis.
Mhm.
weil das ist ja nicht weit weg von Lausanne aus. Das ist ja nur um den See herum im Osten. Und dann, ja, und dann kannst du runter ins Wallis. Und wo ich im Wallis, also ich bin nicht mal wirklich im Wallis angekommen, weil dort stellt sich aus, habe ich auch nicht gewusst, dass er relativ weit runter in das Tal noch gar nicht Wallis ist, sondern eigentlich noch Watt. Mhm. Und dass irgendwie der Fluss in der Mitte, ich glaube, die Grenze ist zwischen Wallis und dem Watt oder so. Ja, auf jeden Fall, es ist schon noch interessant, es sind so Sachen, die checkt man gar nicht über die Geografie, wo man dann irgendwie auf der Karte dann sieht und so denkt, ah, okay, the more you know. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Bock auf Berge und bin dann auf bei BEX geschrieben.
Ah ja.
Kennt man vielleicht. Also dort ist eine Saline, an der bin ich ja vorbeigefahren. Die Saline von B, die scheint bekannt. Okay. Und dann bin ich dort quasi wirklich die Berge rauf. Also dort kannst dort habe ich glaube fast so 700, 800 Höhenmeter gemacht in einer Etappe. Mhm. Über irgendwie 30 Kilometer oder 20. 20 bis 30 Kilometer, irgend so etwas. Auf Les Diableres bin ich dann gefahren. Mhm. Und das war wirklich mega cool gewesen. Also ich habe mir zuerst immer so gedacht, okay, Berge, schwierig, oder so. Also konditionell schon ein bisschen was anderes als so im Flachland unterwegs sein. Mhm. Aber es ist gegangen. Also es ist voll okay gewesen.
Ja.
Es war auch nicht zu heiß gewesen, zum Glück. Also weil je höher du kommst, desto kühler wird es, oder? Es war von dem her sehr angenehm gewesen. Also kann ich wirklich empfehlen. Also auch Leute, die das Gefühl haben, sie trauen sich nicht so zu. Mhm. Einfach slow and steady. Ja. Und das geht. Das ist wirklich, also nicht in dem Sinn, ja, ist in dem Sinn total machbar. Genau. Und noch eine zweite Etappe war von Les Diableres auf Jaun. Jaun ist Fribourg, also Kanton Fribourg. Mhm. Und die dritte Etappe war noch von Jaun auf Fribourg. Ja. Und dort hat noch das Wetter wäre noch schlechter geworden, das heisst, von Fribourg wäre ich noch heim.
Ja.
Aber zu dem ist sie gar nicht gekommen.
Ja.
Weil auf dem Weg auf Jaun, ich glaube irgendwie, ich hätte noch müssen vielleicht 3-4 Kilometer fahren oder so, hat es mich geletzt.
Wieso? Was ist passiert?
Also ich bin auf einer Passabfahrt gewesen, also Pass, ja, halt, ja, es ist halt der Abgang ein bisschen. Mhm. Jetzt nicht mega steil oder so.
Ja.
Ich bin vielleicht irgendwo zwischen 20 und 30 Kilometer pro Stunde bin ich unterwegs gewesen, also jetzt nicht huere schnell,
ja.
Aber jetzt halt auch nicht langsam. Mhm. Und ein schönes Feature von dieser kleinen Straße, wo ich da drauf war, wo du keinen Verkehr gehabt hast, kaum Leute dort, ein Feature von dieser schönen Straße war die huren Kuhgitter. Also es gibt so Gitter auf der Straße, oder, wo Kühe nicht drüber laufen oder die, und die sind recht heavy, auch wenn man im vernünftigen Tempo drüber fährt, man muss echt aufpassen mit dem Velo. Und auch mit dem TÜV oder so, kann ich mir gut vorstellen, boah, dass man dort wahnsinnig aufpassen muss.
Oh mein Gott. mir ist gerade so wahr.
Weil, also einerseits eben, also wenn es jetzt nass wäre oder so, sind es sehr gefährlich,
ja.
Aber auch schon wenn es nicht nass ist,
ja.
Weil die Gitter sind halt wirklich weiter auseinander, als so der Reifenbreit ist von deinem Gerät.
Ja.
Also beim Velo sowieso, beim TÜV auch, je nachdem.
Ja.
Sind deine TÜV-Reifen halt schmäler als die Abstände zwischen diesen Gitterstäben, und wenn dann im falschen Winkel auf dem Ding drauf bist, und das nimmt dir den Reifen dort rein. Dann, also...
Ha.
Also willst du nicht, nein.
Boah.
Und mit dem Auto ist es natürlich kein Problem. Ja. Aber ja, und genau. Und von denen hat es gehabt und ich also dachte, okay, passt. Also ist zwar nicht schön, aber okay. Und wirklich auf der Passhöhe oben hat es ein Schild gehabt. Achtung, 10-mal Bovi-Stop.
Ja.
In den nächsten x Kilometer.
Ja.
Und ich so, okay, super. Also weißt du, es hilft dir in dem Sinn nicht weiter, wenn du im Velo bist. So, du zählst ja nicht, das war der erste, es kommt noch einer. Oder? Also ich finde es ein bisschen absurd, die Beschilderung. Und nachher hat es so eine Linkskurve gehabt.
Ja.
Und wirklich schön versteckt in der Linkskurve, dass man es nicht sieht, ist auf der rechten Strassenhälfte so ein Bovi-Stop gewesen. Auf der linken Strassenhälfte war normale Strasse gewesen. Das heisst, du kannst eigentlich daran vorbei, oder? Aha. Aber ich bin dann schnell unterwegs gewesen, um rechtzeitig ausweichen, oder? Und dann habe ich halt versucht zu bremsen, versucht zu lenken.
Mhm.
Und das ist alles zu viel gewesen. Ich habe dann die Kontrolle verloren.
Oh fuck.
Und ja, hat mich dann gelitzt.
Aha.
Also das Velo ist irgendwie, ich kann es aber gar nicht mehr richtig rekonstruieren, wenn ich ehrlich bin,
ja.
was genau alles passiert ist.
Ja.
Aber ich bin nicht auf dem Gitter gelandet wirklich, sondern schon links nebendran vorbei.
Mm.
Aber ja, bin dann schlussendlich in der Böschung gelandet, oder? Also das Velo und ich sind irgendwie neben der Straße rausgelegen. Genau. Und ja, dann habe ich mein Telefon rausgeholt. Das hat zum Glück so weit überlebt, dass ich zwar Spider-App Deluxe hatte, aber immerhin hat es noch funktioniert.
Mhm.
Also es war noch voll funktionstüchtig gewesen, bis aufs Display, das halt beeinträchtigt ist.
Ja.
Und hat dann Notruf angerufen.
Ja.
Also einfach 112. Und ja, beschrieben, wo ich bin und so weiter. Ist nicht ganz einfach gewesen.
Ja.
und ja, und dann hat es gesagt, ja, es ist ein Körper und so. Und dann ist die Polizei gekommen als allererstes. Beziehungsweise, nein, ich bin etwa 5 Minuten dort gehockt. Und nachher sind Passantinnen gekommen, also mit dem Auto.
Ja.
Von der Talseite.
Ja.
Die sind auf dem Weg zum Pilz suchen. Und die haben dann irgendwie haben gefunden, okay, sie warten jetzt da mit mir, bis die Ambulanz kommt und so weiter.
Ja.
Und dann, genau, dann sind sie nett gewesen, haben mit mir gewartet dort. Irgendwie, keine Ahnung, ist vielleicht 20 Minuten gegangen oder so.
Ja.
Bis die Polizei da war und dann noch irgendwie 10 Minuten, bis die Rega gekommen ist.
Ja.
Ist dann effektiv die Rega gekommen. Mhm. Obwohl natürlich, du hättest dann mit der Ambulanz können hinkommen ohne Problem. Aber sie haben wohl gefunden, ja, Rega geht schneller.
Mhm.
Weil sie zuerst offenbar nicht recht gewusst haben, wo genau das ich bin. Das heisst, sie haben nicht gewusst, von welcher Seite das sie sollen kommen. Oder von der Berner Seite oder von der Freiburger Seite. Oder genau.
Mhm.
Ist irgendwie nicht klar gewesen. Und die Polizei war dann von Bern gewesen. Also von Sana oder so. Oder von, ja, nicht ganz sicher.
Mhm.
Und dann haben sie mich... haben sie mich aufgebahrt und bin dann mit der Rega geflogen auf 2 Simmen. Das ist nicht weit weg, es war vielleicht 5 Minuten Heliflug, also nicht besonders spannend in dem Sinn.
Ja.
Also schon interessant, dass man es gesehen hat. So.
Ja, ja.
machst du ja nicht jeden Tag.
Nein.
Das erste Mal in einem Heli geflogen
mit
der Rega, wie wahrscheinlich viele Leute.
Ja.
Genau, und nachher dort bin ich im Spital 2 Simmen gewesen und Notfall. Und dann haben sie Ultraschall gemacht, um zu schauen, ob ich innere Verletzungen oder so weiter habe. Also ich bin auf die linke Seite vor allem gefallen. Das linke Becken rum habe ich recht grosse Schürfwunden gehabt und halt, ja, Prellung. Rechter Ellbogen ist noch, bin ich noch drauf gefallen irgendwie. Ich habe später dann gemerkt, dass mein Helm kaputt war. Also offenbar bin ich irgendwie auch noch auf dem Kopf.
Boah.
Irgendwo angekommen. Aber jetzt nicht so. Ich habe nichts
gespürt,
am Kopf. Yeah. Nicht gespürt. Okay. Nie Kopfweh gehabt oder irgendetwas.
Yeah.
Also Kopf war vollkommen okay in dem Sinn.
Mhm.
Aber irgendwas muss gewesen sein, weil sonst wäre der Helm nicht kaputt gewesen in dem Sinn.
Yeah.
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mit dem Kopf irgendwo aufgeholt zu sein. Also von dem her keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Ich würde gerne mal ein Video noch sehen davon, was passiert ist.
Oder? Ja. Aber
gibt es natürlich nicht, weil hat mich niemand gesehen. Und dann noch gerönt. Gerönt haben sie mich im Spital, also eben Becken und Ellbogen. Und ist alles okay.
Alles gut, ja.
Also einfach starke Schürfwunden, starke Prellung und das ist alles.
Und
dann haben sie mich meine Schürfwunden versorgt. Und dann haben sie mir Schmerzmittel gegeben und gesagt, kannst gehen. Ja, das ist so mein, ja, das ist so das gewesen. Genau, ich hatte noch, bevor ich gehen konnte, musste ich noch auf die Polizei warten. Und die haben dann mit mir irgendwie so ein Protokoll geschrieben. Weil streng gesehen ist das natürlich ein Verkehrsunfall. In dem Sinne habe ich eine Straftat begangen, weil ich einen Verkehrsunfall hatte. Und eigentlich könnte quasi der Kanton oder wer auch immer könnte klagen. Mhm. Oder, aber meistens passiert das nicht, hat er dann gemeint, der Polizist, weil sie sagen, okay, du bist schon genug geschadet damit, dass es dich geletzt hat. Mhm. Und es ist ja niemand anders zu Schaden gekommen. Ja. In dem Sinn ist es egal, ist auch in dem Sinn kein Versicherungsproblem oder so. Ja. Und darum ist es gleich, aber das Protokoll müssen sie halt gleich schreiben für das. Und dann musst du halt alle Sachen sagen, beziehungsweise hat auch gestimmt in meinem Fall, das, wo sie halt hören, so von wegen, ja, ich habe einen Helm trägt. Mhm. Und irgendwie hat kein Stöpsel in den Ohren gehabt und Musikblast oder irgendwas.
Ja.
Ich bin voll irgendwie dabei gewesen, ich habe nichts gesoffen oder weiß nicht was.
Ja.
Aber all das Zeug ist auch als der Fall gewesen bei mir, also kann ich nicht können.
Ja.
Also nicht müssen lügen in dem Sinn. Aber ja, genau. Und dann, und mein Velo, das haben noch die netten zwei Damen mitgenommen, die mich dort gefunden haben.
Ja.
Und die haben das einfach zurück zu sich auf Jan genommen.
Ah, okay.
Das heisst, ich habe das nachher müssen go abholen dort. Ja. Also ein paar Wochen später abgeholt, dann bin ich mit dem ÖV angekommen und habe durch den Jan auch nochmal gesehen.
Ah, nice.
Ist recht abgelegen. Von Olten hast du 2,5 bis 3 Stunden mit dem ÖV dorthin.
Okay, hart.
Also ist nicht so am Weg.
Nein.
Aber ja, ist gegangen. Und eben, also mein Velo hat es eigentlich relativ gut überlebt. Nur das Hinterrad hatte das 8 drin gehabt.
Ja.
Und der Sattel hatte so einen Kratzer gehabt. Also einen rechten Schrammen gehabt drauf. Aber ich habe jetzt einfach das Hinterrad austauschen lassen und das ist das.
Ja, okay.
Also insofern ist eigentlich nicht viel passiert und es ist alles okay.
Ja.
Genau. Zahlen habe ich auch nicht müssen. Also irgendwie, Rega ist ja immer so ein bisschen, musst du das selber zahlen oder nicht, oder weiß nicht was, wie läuft das? Bis jetzt habe ich keine Rechnung. Und ich glaube, es kommt auch keine mehr. Sonst wäre die schon da, sie wäre wahrscheinlich schon gekommen. Beziehungsweise das zahlt alles Zuwa. Also Unfallversicherung von der SBB, oder?
Ja, ja.
Und das ist das. Und ich habe keine bleibenden Schäden in dem Sinn. Also ist alles verheilt und alles gut. Ich könnte jetzt eigentlich wieder Velo fahren. Aber jetzt wird das Wetter schlecht.
Ja.
Dann wäre ein bisschen blöd gelaufen. Aber ja, also, ja, das ist das. Das ist die Geschichte.
Wäre es besser gewesen, wenn du nicht bremst hättest und einfach über das Ding drüber, oder wäre es noch schlimmer geworden?
Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, ja.
Okay.
Ich glaube, ich bin schnell genug unterwegs gewesen, dass es mich, wenn es mich auf dem Ding gelitzt hätte,
wäre es schlimmer gewesen,
beziehungsweise mindestens wäre mein Velo mehr kaputt gewesen, wenn das Vorderrad noch irgendwie am Arsch gewesen wäre oder irgendetwas. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, also unbremst drüber wäre keine Option gewesen.
Okay, ja.
Nein. Ich wäre ja auch schneller unterwegs gewesen.
Das heißt, ja. Also tönst du so, dass du das nicht machen willst, ja.
Nein. Ich hätte einfach müssen wissen, dass das Ding kommt. Ich hätte es auch früher müssen wissen.
Ja.
Oder? Und ja, und dann hat die Polizei gesagt, ja, schau, also du musst ja auf Sicht fahren, du musst ja wissen, oder du musst können bremsen.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja, logisch.
Rechtlich gesehen. Und ja, und ich habe denen dann natürlich auch gesagt, ja, schau, Leute, also eigentlich sollte das Schild stehen, finde ich.
Ja.
Oder? Weil das ist nicht etwas, wo man erwartet in der Kurve,
ein
sure Ding.
Nein.
Also, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen hat oder nicht.
Idealerweise machen sie ja Schilder.
Ja. Keine Ahnung, wie das ist. Ja. Was sie jetzt da jetzt machen dran oder nicht machen dran. Ich weiß nicht, ob es da einen Prozess gibt, wo quasi das anschaut. Oder ob da zuerst mit 10 Leuten auf die Schnarre gehen, bis sie merken, vielleicht sollte man etwas machen.
Schwierig, ja.
Weiß das auch nicht.
In der Tat.
Ja.
Schwierig.
Würde mich interessieren, was da der Prozess ist. Vielleicht weiss das irgendjemand. Ob es da irgendwie, weißt du, ich meine, also es gibt die Haie und Koordinaten, von wo das passiert ist und weiss nicht was. Und ob es dann irgendwo, weißt du, keine Ahnung, das Bundesamt für irgendwas, sich dann die Statistik anschaut, ah, da gehen so viele Leute auf die Schnarre, da so viele Leute. Und dann irgendwie aus dem oder der Kanton oder irgendjemand aus dieser Statistik irgendwas rauszieht. Das würde mich schon mal noch interessieren.
Wie ich glaube, das passiert schon, ja. Wäre noch interessant. Ja. Anime, es ist alle Unfälle quasi mit einer Geokoordinate.
Ja, ich glaube, das passiert inzwischen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen.
Ja.
Eigentlich. Weil, wieso willst du das nicht machen?
Ja. Also das müsstest du eigentlich machen, ja. Du würdest sagen, okay, da passieren
genau
mehrere Unfälle
pro Jahr. Zwar wäre die Kategorie Unfall oder ja. Velounfall, Selbstunfall.
Ja.
Bla, oder? Und was genau und ja, und was ist die Unfallursache, oder? In dem Sinn.
Ja.
All das Zeug müsstest du eigentlich erfassen.
Ja.
Und dann kannst du aus dem rausziehen, wo was machen musst, oder?
Ja.
Also, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert, aber würde mich noch interessieren, wie genau das dort und wie regelmäßig das passiert, oder? Mhm. Also, ob die halt jedes Jahr schauen auf die Statistik und herausfinden, wie. Wo sie was machen müssen oder eben nicht und so weiter. Oder ob das irgendwie...
Das wäre wirklich interessant, ja.
Ja, ja, vielleicht weiss das irgendjemand.
Kannst du sonst, wie war die Veloreise gewesen?
Super. Ja, es war wirklich schön gewesen. Ich hatte schönes Wetter gehabt die ganze Zeit.
Mhm.
Also ich habe wieder Glück gehabt, mega Glück gehabt mit dem Wetter. Mhm. Wie eigentlich auf all meinen Veloreisen, immer Glück mit dem Wetter. Das ist super. Einmal jetzt geschifft. Ja, nein, es ist wirklich, kann ich empfehlen, auch die Mittellandroute ist wirklich zahm, also wenn man irgendwie nicht so mega fit ist, die kann man sicher machen.
Okay.
So als Velo-Reise.
Wie viele Kilometer hast du gemacht?
Wie viele Kilometer habe ich gemacht? Also ich habe es gar nicht ausgerechnet, aber die Mittellandroute ist 575 Kilometer oder irgend so etwas. Dort rum, ja. Also, ja, insgesamt bin ich sicher nicht so weit gefahren, wie ich das letzte Jahr gefahren bin oder das Jahr davor.
Mhm.
Aber, ja, dafür habe ich jetzt eben, bin ich mal ein bisschen Bergen gefahren, das ist schon mal etwas,
ja.
Wo ich sicher mehr mache.
Ja.
Weil das hat schon Laune gemacht. Ja. Ja, ist wirklich cool. Also eben, ich meine, wir sind in der Schweiz recht privilegiert, was die ganzen Velowege und das Zeug anbelangt. Weil du kannst wirklich einfach los und du hast, alles ist beschildert, du musst nicht mal eine Karte dabei haben, nichts. Ja. Gehst einfach drauf los und fahrst.
Ja.
Also es ist wirklich, wirklich cool.
Ja.
Von dem her. Ja, man muss es einfach machen. Mach es einfach. Und ja, ich glaube, die Etappen, wo dort definiert sind, sind auch recht vernünftig. Also ich bin jeweils ein bisschen mehr gefahren, weil so, was ist dort einmal so 40 Kilometer oder so, das ist für mich so an der unteren Grenze von dem, was ich eigentlich machen will.
Mhm.
Weil 40 Kilometer, das mache ich einfach in 2 Stunden und dann ist es das.
Mhm.
Und ich will schon ein bisschen mehr unterwegs sein, also ich will schon so 60 Kilometer oder so, sollte es schon sein.
Mhm.
Von dem her passen für mich die Etappen, die sie dort definieren, nicht so 100%.
Okay.
Aber ja, für vielleicht Leute mit weniger Kondition sind die vielleicht gerade richtig.
Ja.
Kann man gut vorstellen. Ja. Ja. Und eben, ich habe mir schon länger gedacht, jetzt, ja, ich sollte mal eine von diesen Routen von Anfang bis Ende machen.
Mhm.
Und das ist jetzt mal die erste gewesen. Was ich sicher auch mal noch machen muss irgendwann, ist über die Alpen fahren.
Ja.
Also entweder es gibt eine Route von Norden nach Süden.
Mhm.
Von Basel an und geht auf, keine Ahnung, irgendwo im Tessin. Und dann gehst du halt wirklich über die Pässe. Das wär cool. Und dann gibt es noch die Hardcore-Variante, das ist die Alpen-Panorama-Route. Und die geht wirklich von Osten nach Westen über die Pässe so rum. Oder? Du gehst dort wirklich, du machst, glaube ich, insgesamt die ganze Route sind, glaube ich, 9700 Höhenmeter oder irgend so etwas.
Okay.
Nein, sogar mehr, glaube ich, sogar mehr als 10.000 Höhenmeter, die du machst über die ganze Route. Ja. Aber dort bist du natürlich auch mindestens eine Woche unterwegs.
Mhm.
Aber
wann warst du cool. unterwegs gewesen?
Zwei Wochen. Ja, nicht ganz 2 Wochen. 10 Tage, 11 Tage, so etwas dort rum. Also die Mittellandroute habe ich, glaube ich, in 5 Tage gemacht. So, 5 Tage, 6 Tage. Ja, und dann für den Rest nochmal. In Lausanne bin ich noch einen Tag länger geblieben.
Mhm.
Und dann den Rest noch in 3-4 Tagen. Ja. So. Grössenordnung, ja. Ja. Machst du, Thomas? Machst du?
Ja, ich muss mir überlegen, mehr so Velo-Kram zu machen. Ich muss aber noch ein ordentliches Velo haben, das ist mein Problem.
Ja, aber eben, ich meine, ich kann dir auch Tipps geben, wo du hier in der Gegend fahren kannst, weil einfach so mal zum Ausprobieren.
Ja, ja.
Kannst wirklich so auch bei denen, von diesen Switzerland Mobility Routen dir einfach so einen Kreis machen, oder? Wo da anfängt und da aufhört.
Ja.
Und dann kannst du einfach, ich habe dir eine von meinen Trainingsrouten zum Beispiel mal, wo ich noch in Zürich gewohnt habe, kann ich dir mal zeigen.
Okay.
Das ist cool. Ist auch cool. Also eben, dann merkst du so ein bisschen, okay, was geht so konditionell, oder? Auch so, für dich selber.
Ja.
Dann merkst du so, okay, 40 Kilometer sind kein Problem. Und dann kannst du ein bisschen aufskalieren, oder was auch immer, wie du willst. Ja.
Nice.
Ja. Ist gut.
Dann nehmen wir gerade über ein Thema Velo.
Weiter zum nächsten Velo-Thema, ja.
Genau. Es hat ja Abstimmungen gegeben. Und Zürich ist eine von den Abstimmungssachen, die nur kantonal war.
Ja.
Ist die Veloroute-Initiative.
Das ist kantonal gewesen, nicht gemeint.
Guter Punkt. Ich glaube, vielleicht war es auch nur die Stadt gewesen. Ja, das macht eigentlich noch Sinn, weil das ist ja die Stadt selber.
Ja, es würde Sinn machen, wenn es nur
die Stadt ist. Ja, stimmt. Nein, das ist doof, ja, logisch. Nein, es war die Stadt selber gewesen, genau. Auf der Stadt, genau. Ja, und die Idee ist, dass in den nächsten 10 Jahren 50 Kilometer Velorouten entstehen in der Stadt, sozusagen. Und offenbar wollen sie 5 Kilometer schon nächstes Jahr bauen.
Okay.
Was jetzt nicht so viel tönt, ehrlich
gesagt. Nein.
5 Kilometer sind jetzt so viel, aber...
Ja, ist machbar.
Genau.
Wie ist die Veloroute definiert? Also, was lenkt Velostreifen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich glaube eben nicht, nein. Also die Idee ist, dass es eine dedizierte Spur gibt für nur Velos und so. Okay. Das finde ich aber auch noch geil. Ja.
Und ich meine, das ist aber jetzt nötig in Zürich. Also es ist wirklich nicht so sexy, was da ist.
Ja, ich finde Velostreifen
ist okay, schon aber
ordentlich
gemacht. Ja, Velostreifen gibt es einen Haufen.
Ja.
Aber die sind halt auch, zum Teil nicht so. Ja.
Ja.
Nicht so
und das, was mich halt, arbeitet. Ja, genau. Ich finde aber vieles geht schon, weil ich bin doch ab und zu mal mit dem Velo unterwegs in der Stadt. Was mich auch endlos nervt, ist von mir Albisrieden auf an See. Da gibt es auch so ein paar Orte, wo einfach uns
Google. Ja, du hast ja so die krassen Verkehrsachsen, die irgendwie sind, oder? Wo du irgendwie überqueren musst.
Ja. Und das verstand ich nicht, ehrlich gesagt, wie die Stadt nicht mal was Besseres bauen kann irgendwie. Also es ist so, weil Google lädt die immer über Wiedeke, dort, weißt du, richtig enge. Dort, wo die Autobahn herkommt.
Ah ja.
Über die hohe Kreuzung lotst sie jedes Mal.
Ja, ich finde so... voll daneben, ja.
Hä?
Ja.
Wieso? Ja. Weil, ja klar, es hat einen Velostreifen bis zu dieser Kreuzung her, aber dann bist du nachher auf einer vierspurigen Kreuzung.
Ja, schon geil.
Und dann zwingt es dich, also dort musst du halt wie auf dem Velostreifen, auf dem Fußgängerstreifen fahren.
Ja.
Und dann über diverse Ampeln irgendwie, weißt du, so, also weißt du, musst du irgendwie so Fußgängerstreifen nehmen und dann nochmal eine Ampel. Es ist jedes Mal mühsam und ich finde so, da müsste es eigentlich wirklich eine Velotrasse geben, wo die zum See führt. Das ist auch so, da müssen alle vorbei, irgendwie so gefühlt.
Ja.
Und es ist wie so, das check ich nicht, dass dort statt nicht schon längst was gebaut hat, weil kein Velofahrer hat Bock auf die hohe Kreuzung dort.
Das, ja, das ist klar.
Kannst du mir nicht angeben. Also ist wie so, das check ich nicht.
Ja.
Und ich versuche schon lange, wenn ich einen Weg finde, wie ich um das Zeug umkomme, aber halt sogar so der Bereich, wie heißt es dort, das Ziel... Weißt du es dort? Dort, wo das Kraftwerk ist. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber da gibt es so die S-Bahn-Haltestelle direkt südlich vom HB. Ich habe gerade vergessen, was heißt. Also der ganze Bereich, finde ich, ist ultra eng und dort müssen sie dringend bessere Velos bauen. Aber ja, das ist jetzt Zürich-Stadt-Detail. Interessiert niemand. Aber
weiß man, wo die Route passieren oder nicht?
Sie haben einen Vorschlag.
Sie haben einen Vorschlag.
Musst du auf Velo... -routen.ch, ich glaube der Link. Kann ich noch kurz schauen. Velo oder Veloroute.ch.
Nein
Veloruten. Ja, genau. Ja. Und dann haben sie mal so einen Plan gemacht, mit so ein paar, was sie sich so vorstellen. Und das hat auf den ersten Blick vernünftig ausgeschaut. Vor allem hat es eine, wo durchs Gemüse an See führt. Und das ist genau das, was mir fehlt. Ja. Also von dem her habe ich mal noch Hoffnung, dass da noch was kommt.
Cool. Ja, bin mal gespannt, ob das wie das denn aussieht. Also ich meine, du kannst das ja auch richtig und falsch machen, so Veloroute.
Ja, ja, genau. Aber also weißt du, was rot, also ich habe das Gefühl, es gibt so rot und orange, die da eingezeichnet.
Ja.
Und das muss man vielleicht noch verlinken, velorouten.ch. Genau.
Ja.
Und dann haben sie, eben haben sie da, wenn du da schaust, ich habe für die roten sind so die fetten Linien, mhm, kann ich mir vorstellen. Und da hat es eine, die wirklich, ja, quasi oberhalb vom, also wenn du jetzt von Altstädten schaust, ist sie quasi, sie kommt von Altstädten, ja, ziemlich direkt, oberhalb, also nördlich vom Letzi-Park, mhm, nicht vom Letzi-Park, vom Letzi-Stadion quasi. Das ist wie so eine ganz lange Linie, die quasi am letzten Stadion nördlich entlang führt und dann quasi, nicht ganz direkt, aber dann quasi direkt an See. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich relativ vernünftig. So. Weil
voll, ja.
Ich habe das Gefühl, vom Quartier aus kommst du dann immer an so einer Trasse
her. Ja, klar. Das ist ja wie bei den Autodingen auch, oder? Also du hast irgendeine fette Straße und du hast irgendwie Zugang zu dieser fetten Straße.
Genau, genau. Und wenn sie
gemacht ist, ja.
Ja, und was ich so gelesen habe, ich habe dann noch einen Link zum Tagesanzeiger verlinkt. Das ist so ein Artikel, wo sie noch so ein paar Stimmen eingefangen haben. Ja. Und offenbar, wenn sie halt, ja, wenn sie vor allem die Quartierstraße attraktiv machen für Velos. Mhm. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass du halt dann so quasi via Quartierströssli, sie werden eigentlich vermeiden, dass du auf die Hauptverkehrsachse gehst mit dem Velo.
Ja.
Wir werden es eigentlich vermeiden.
Es ist ja auch so, also ich, auf Twitter bin ich auch so ein bisschen, ist das eine von meinen Bubbles, so die
Velo-Bubble, ja.
Velo-Infrastruktur-Bubble.
Ja, ja.
Und dort ist auch immer so, also dort zum Beispiel, Paris ist zum Beispiel ein mega gutes Beispiel jetzt. Dort haben sie jetzt vor, eben in der Corona-Zeit,
ja,
haben sie irgendwie gewisse Strassen quasi zugänglicher gemacht mit dedizierten Velo- Spuren,
ja,
also
ja,
komplette Spur-Velo,
ja,
ist mit Velo so in beide Richtungen fahren, aber halt trennt voneinander und trennt vom Rest vom Verkehr.
Mhm.
Und scheint sich, dass es recht ein Erfolg,
ja,
in Paris.
Weil Paris ist ja auch flach.
Genau.
Ist geil.
Und Paris, ja, ist ja aber auch nicht bekannt als Velostadt.
Gerne nicht.
Ja. Überhaupt nicht.
Null, ja.
Aber es nützt halt. Weißt du, wenn du die Infrastruktur baust, sodass sie irgendwie sicher und angenehm zu benutzen ist und, ja, sinnvoll ist.
Ja, wer hätte es gedacht?
Dann kommen die Leute mit dem Fahrer Velo.
Ja, ja. Wer hätte es gedacht?
Wer hätte es gedacht, genau. Und so ist es eben auch gewesen, irgendwie in Kopenhagen und irgendwie in Amsterdam. Mhm. Das sind alles nicht schon immer Velostädte gewesen.
Gut, Amsterdam schon länger, oder?
Amsterdam wahrscheinlich schon länger, aber also zum Beispiel aber Kopenhagen ist glaube ich in den 60er oder 70er oder so, haben sie relativ viel investiert in das. Mhm. Und vorher ist es wirklich auch so eine Autostadt gewesen, wie, mhm, alle anderen.
Alle anderen, ja.
Und seither, und jetzt halt inzwischen ist das zur Kultur geworden, oder? Also es würde niemand mehr dort wollen verzichten auf die Velo-Infrastruktur, die haben.
Ja.
Weil es einfach, ja, es gehört einfach dazu jetzt.
Ja.
Ja,
ja gut, gerade Kopenhagen ist ja, glaube ich, relativ krass, denn da würde ich ganz kilometerlange Trasse quasi, so quasi eine Velo-Autobahn und so.
Mhm.
Wo so zwei Spuren, also zwei Richtige quasi,
ja,
wo einfach eine gerade Linie quasi.
Mhm.
Ja. Das macht, ich finde, das bricht es da auch. Ja. Stell dir mal vor, du hast so eine Achse, so wie sie es eingezeichnet haben, von Altstädten quasi mehr oder weniger gerade Ding zum See.
Ja.
Da wären alle drauf.
Ja, voll.
Ja. Weil egal, wo du hin musst, das ist immer, also du gängst immer,
bringt immer weiter.
Es, ja, bringt immer weiter. Du hast keine Ampel, du musst nirgends anhalten.
Ja, das wäre mega geil.
Das wäre der Hammer.
Ja, voll. Ja, cool. Ich bin mega gespannt, was da passiert. Ja.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, es hat den Effekt, den es haben muss, dass sie, wenn sie eh bis 2030 das machen wollen, dass sie jetzt auch voll gut scannen und alle Bauprojekte auf das ausrichten und dann, mhm, dass es schon früher oder vielleicht sogar, mhm, fertig wird.
Ja, voll.
Ja.
Das wäre cool.
Weil mich 50
Kilometer ist auch eine Ansage. Also 50 Kilometer ist nicht
nichts. Das ist schon ein ordentliches Netz, ja.
Finde ich gut.
Finde ich eben auch, ja, ja.
Und du musst ja jetzt wirklich nicht in jedem Quartierströssli, wo es eh keinen Verkehr hat, noch ein dediziertes Velo-Ding haben.
Nein!
Aber du musst halt irgendwie Achsen haben, wo du die ganze Stadt gehst, wo du weißt,
genau,
das ist für mich.
So. Genau, genau.
Ja.
Und möglichst, vor allem halt möglichst ohne Ampel, wenn es, mhm, irgendwie geht. Oder?
Also ja, genau.
Es ist wie so, als ich finde das
Ampel so. Ampel sind tot
mit dem Velofahren. Ja, genau.
Das ist.
Und ich das Gefühl, wenn du es schaffst, wenn du ein paar Hauptverkehrsachsen hast in Zürich, wo du mehr oder weniger ampelfrei, wie auch immer, dass du das denn designst, mit Unterführung oder fuck it, es ist wirklich egal, aber es muss einfach irgendwie ampelfrei gehen, dass du ein paar Kilometer fahren kannst, dann hast du so Bock, um mit dem Velo zu gehen. Also, weil das ist auch so, dann ist das ein No-Brainer, weil du einfach so innerhalb von Minuten dann irgendwo bist.
Gesehen ja so.
Ja.
Ja. Ja, sind wir gespannt.
Was ich bin sehr gespannt, ja. Und vor allem, ich habe gemerkt, ich habe so kein, also es nervt mich so, weil beim Lockdown, es ist so schön gewesen, dass es ist wirklich, jeder Tag ist quasi Sonntagmorgen gewesen, es hat einfach keine Autos gehabt. Und dann merkst du erstmal, wie das wäre, wenn die Stadt autofrei wäre. Das ist wirklich ein fucking Traum. Wirklich.
Ja, voll.
Ja.
Ja, ja. Wir werden es sehen.
Wir würden es sehen.
Wie das wird. So.
Erzähl von deinen Plänen fertig.
Also, das kommt jetzt vielleicht als Überraschung, aber es gibt einen Plan, dass ich ein Haus kaufe.
Dann, dann, dann.
Also, es ist noch nicht in irgendwelchen trockene Tücher, weit davon entfernt.
Ja.
Aber es gibt immerhin einen Plan. Und zwar, vorher schon erwähnte Steffi und Flo haben quasi das angerissen, die Idee. Weil sie wollen wieder zurück in die Region Olten von Lausanne, wo sie jetzt wohnen.
Ja.
Sie hätten auch gern irgendwie so ihr eigenes Ding. Und da bietet sich das Haus natürlich an.
Ja.
Jetzt ist halt der Punkt, dass sie zusammen quasi das, die Art Haus, wo sie wollen, können sie sich zusammen nicht so richtig leisten.
Ja.
Darum brauchen sie quasi zusätzliche Investoren.
Ja.
Und da haben sie jetzt mich gefragt, ob ich mir das vorstellen
könnte. Ja.
Und ja, turns out, das kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Vor allem bei der Hütte, die wir angeschaut haben. Aha. Also das ist recht cool. Es ist ein sehr grosses Haus in Olten.
Mhm.
Also man kann sagen, es ist eine Villa. Also so ähnliche Kategorie Haus, nicht ganz so gross, wie das Haus von meinen Eltern.
Mhm.
Also so von der, ja, von der quasi, ja, Kategorie auf eine Art. Also auch ähnlich alt.
Ja.
Baujahr 1908.
Wow.
Und das letzte renoviert in den 60er.
Mhm.
Das heisst, wir müssen einiges machen dran.
Ja.
Was auch interessant ist, man muss ein Projekt haben, wo man wirklich irgendwie auch Zeit investieren kann und muss.
Mhm.
Fände ich auch mal spannend, weil ich bin ja so traditionell hobbylos.
Mhm.
ja, das ist so das. Ich zeige dir nachher noch Fotos davon natürlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die da irgendwie in die Shownotes rühren, die Fotos oder nicht. Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht nicht. Vielleicht musst du entscheiden.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Sind im Flo seine Fotos. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Copyright. Nein, um das geht es nicht. Aber ja, und jetzt, ja, jetzt haben wir es zweimal angeschaut. Also sind einmal sind wir das dritte halt gegangen, anschauen. Und jetzt diese Woche sind wir mit Verstärkung nochmal schauen, mit halt Leuten, die sich ein bisschen auskennen.
Mhm.
Also wir haben einen Architekt dabei gehabt, wir haben einen Bauleiter dabei gehabt, also wo so Umbauten schon mal geleitet hat selber und alles. Vater war dabei gewesen, für den Garten anzuschauen und so, das Begutachten. Und ja, genau. Und ja, es sieht so aus, als wäre es machbar, auch finanziell und so weiter.
Okay.
Ist es durchaus machbar. Und ja, jetzt müssen wir mal weiter schauen. Schauen, was der Architekt für Ideen hat. Wie wir quasi unsere Anliegen könnte umsetzen können. Weil wir haben noch so ein bisschen das Anliegen, dass es, dass es halt zwei getrennte Wohnungen gibt.
Mhm.
Weil schlussendlich willst du ja die Flexibilität haben, dass man irgendwie zum Beispiel eine Wohnung separat vermieten kann.
Ja.
Und so weiter. Also es muss halt ein bisschen zukunftssicher sein, auf eine Art.
Ja.
Und du willst ja so ein bisschen deine Ruhe haben vor. Also wenn du willst, dann musst du dich quasi abschotten vom Rest.
Mhm.
Also quasi eine autonome Wohnung haben, auf jeden Fall. Ja, und das muss man jetzt halt schauen, wie man das da drin umsetzt. Aber genug Platz hat es auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, ja, wie bringt man das hin? Und dann hat es noch so ein paar andere Probleme, in Anführungszeichen. Also es ist halt auch ein altes Haus, wo man viel machen muss, aber zur Bestand ist gut.
Ja.
Und die Lage ist auch noch so ein Problem in Anführungszeichen, weil die Lage ist gerade neben der Kantonsstrasse. Und die Kantonsstrasse ist wahnsinnig laut. Mm. Da ist halt enorm viel Verkehr.
Okay.
Das ist so ein Nachteil von dieser Lage von diesem Haus. Und dort muss man ein bisschen was schauen, wie man das ein bisschen, ja, ein bisschen kann entschärfen kann. Indem man zum Beispiel muss man wahrscheinlich alle Fenster neu machen, weil die sind so lärmtechnisch am wichtigsten. Mhm. Und man muss ein bisschen schauen, dass man auch draußen, wenn man draußen von außen hockt, dass es nicht, ja, dass es nicht so hure laut ist, dass man irgendwelche Lärmschutzwände oder irgendetwas kann installieren kann. Ja. Aber es sind alles so Sachen, die man jetzt abklären muss. Und dann müssen wir natürlich zu der Bank und schauen wegen Kredit und weiss nicht was. Mhm. Also, ja, aber ja, das ist so das. Eben, ja, ich könnte jetzt natürlich in wahnsinnige Details gehen, aber ich weiß nicht, wie viele Details ich da ausbreiten will. Es hat ein paar sehr interessante Features, das Haus, siehst du noch auf der Fatina.
Ja, ist gut, ja, musst du mir zeigen.
Ja. Aber ja, das ist das, was läuft. Ich werde sicher informieren darüber, wie das weitergeht. Ja. Aber sowas ist ja immer so ein bisschen ein längerfristiger Prozess. Also das wird jetzt nicht nächste Woche unter Dach und Fach sein, die ganze Geschichte, sondern das wird sich über ein paar Monate ziehen, bis man da weiss, was läuft. Mhm. Das ist klar. Ja, das ist das. Mal schauen. Genau, und dann, wenn ich gerade am Monolog weiter bin, machen bin, kann ich noch darüber reden, dass ich zum zweiten Mal Onkel geworden bin. Mhm. Also beide meine Schwestern sind jetzt Mütter.
Nice, das ist das zweite schon mir vorbei, muss ich noch gratulieren. Ja.
kannst du dann noch machen.
Ja.
Genau, also der Kasper, wo du auch schon zu Gast warst, der ist jetzt Vater.
Nice.
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, den kleinen Fratz.
Oh.
Aber wahrscheinlich lerne ich ihn heute kennen, weil es ist wieder Familienessen zu haben. Ja. Ich nehme an, dass sie ihn mitnehmen.
Ja.
Wäre ein bisschen komisch sonst. Ja, das ist das. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen dazu. Genau.
Nice, gratuliere, Fabi.
Merci.
Zweimal Onkel.
Merci.
Nice. Ja.
Ich habe nichts gemacht, aber merci. soll ich gerade weiter
monologisieren?
Ja, okay. Dann, ich habe, glaube ich, schon mal darüber geredet. Ja, letztes Mal sicher. Dass ich immer noch viel E-Sports schaue. Mhm. Und jetzt gerade heute ist das Finale von einem Turnier. Es ist wieder CSGO, also das Counter-Strike Global Offensive. Und es spielt einer von meinen Favoriten hat es ins Finale geschafft. Also von dem her spannend für mich. Genau, das ist ein dänisches Team, wo quasi Weltspitze ist in dem Spiel. Es ist mega interessant, wie sich das so konzentriert. Irgendwie, es hat einige dänische Teams, die einfach an der Weltspitze sind. Ja. Und die sind scheinbar in Dänemark auch bekannt. Also es ist so, Leute kennen Astralis, die Organisation, das Team. Was ich mega weird finde.
Ja.
So, das wäre da undenkbar. Oder? Das nehmen wir, ja. Ja, ist cool. Es macht immer noch Spass, das zu verfolgen. Es ist auch so ein bisschen Zeitfresser auch.
Ja, das glaube
ich. Weil dann doch wieder, eben vor allem wenn du mehrere Favoriten hast in so einem Turnier und all die kommen relativ weit, dann schaust du halt doch relativ viel von diesen Matchen. Mhm. Aber ja, es ist spannend. Ich finde es immer noch faszinierend, dass es Leute gibt, die das beruflich machen, also das Computerspiel spielen, wirklich kompetitiv das beruflich zu machen. Das finde ich spannend, dass das funktioniert, dass es das gibt. Mhm. Und auch so die ganze strategische Sache, also es ist wirklich so, also gerade CSGO ist ein mega strategisches Spiel, oder? Also es hängt mega viel davon ab jetzt, zum Beispiel, auf welcher Karte du spielst, gegen welche Gegner, das hat einen grossen Einfluss, oder? Am Anfang vom Match gibt es immer so die Auswahl, also es gibt einen Pool von 7 Karten, wo du drauf spielen kannst. Ja. Und am Anfang ist so das Auswahlverfahren, also zuerst dürfte der eine sagen, die will ich nicht spielen, das eine Team, dürfte der andere sagen, die Karte will ich nicht spielen, dann muss einer sagen, die Karte will ich spielen, dann die Karte, wo der andere sagen, die Karte will ich spielen, dann wieder 2 Bands und dann bleibt halt eine übrig und das wäre noch der Decider in dem Best of 3, also du spielst maximal 3 Maps, oder? Und der, der nachher die meisten gewinnt, hat gewonnen. Genau. Und gerade auch die Auswahl von diesen Karten ist mega wichtig. Mhm. So, das hat einen mega Einfluss darauf. Was traust du dir zu als Team, beziehungsweise was weißt du, wo ist dein Gegner gut, ja, in welchen Maps? Weil nicht alle, es gibt gewisse Teams, die spielen einfach gewisse Maps nie. Mhm. Weil sie wissen, wir können nicht mithalten mit dem, was andere Teams auf diesen Maps machen. Oder wir sind einfach nicht gut genug auf deren. Wir wissen nicht genug darüber. Und darum bannen sie die immer. Mhm. Ist auch so. Klar, die erste Ban ist immer die Karte, oder? Und dann ist es so, aber je nach Team ist das dann vielleicht eben doch auch wieder unterschiedlich, oder? Weil du weißt, okay, die anderen sind auf dieser Karte vielleicht auch schlecht, vielleicht sogar schlechter als wir. Mhm. Das heisst, vielleicht nehmen wir die eher, oder? Ja. Und so, und das ist schon dort, ist es mega strategisch, denn während dem Spiel ist es halt mega viel strategisch und taktisch, was du machst, wie du dein Geld einsetzt. Du hast limitiertes Geld, wo du kannst Waffen kaufen damit. Mhm. In welcher Runde kaufst du welche Art Waffen? Ja. Ist mega wichtig. Und dann gibt es die ganze Meta-Sache, von wegen, was ist im Moment die ideale Art, das Spiel zu spielen. Mhm. Weil das ändert sich ja über die Zeit. Oder? Leute finden neue Sachen aus über das Spiel. Mhm. Und das ändert die Meta. Also es ändert, wenn jemand jetzt das Feature, das sie herausgefunden haben, einsetzen, dann entwickeln sich Counter-Strategien dagegen natürlich über die Zeit. Aber sie haben vielleicht zuerst mal einen Vorteil damit. Oder? Ja. Und so. Und es ist einfach so ein mega strategisches Schachspiel im Grunde genommen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch noch auf der anderen Seite den Aspekt von der reinen Spielmechanik. Also ja. Du brauchst einfach Leute, wo wirklich Millisekunden Reaktionen können haben, oder? Mhm. Dass du genau quasi zielen musst und abdrücken musst, oder? Damit der andere tot ist.
Ja. Aber wie heißt das Spiel nochmal genau?
Counter-Strike Global Offensive, CSGO.
Aha. Okay.
Also vielleicht kennst du CSS. Es ist Source. Vorgänger, genau, Source.
1.5, 1.6 sind sowas.
Genau, 1.6 ist davor gesehen, ja. Mhm. Und CSGO ist jetzt die letzte oder die neueste Iteration von dem.
Okay.
Immer noch von Valve.
Also, ja, ja. Nein, ja. Habe ich selber schon mal gespielt, aber ist schon.
Genau, also CSS hast du sicher mal gespielt.
Ja.
CSGO wahrscheinlich nicht.
Ja.
Das ist wahrscheinlich zu neu. Oder hast du es mal gespielt? Bin nicht sicher. Es ist, inzwischen free to play, also du kannst es einfach auf Steam holen. Und ja. Es sind einfach alle, wie Valve Geld macht und wahrscheinlich auch nicht wenig Geld, ist, dass du so Skins kaufen kannst für deine Waffen. Oder? Also. Deine Waffe sieht halt normalerweise langweilig aus, wie so eine Waffe halt aussieht.
Ja, ja.
Aber du kannst irgendwelche Skins kaufen, wo dann halt deine Waffe halt anders aussieht. Also irgendwie bunt und weiß nicht was. Und so und cool.
Oder? Ja, okay, das ist wichtig.
Das ist wirklich wichtig. Du hast halt so dein Arsenal, keine Ahnung, es gibt irgendwie 50 Waffen in dem Spiel oder so. Und du kannst für jede von diesen Skins haben, oder?
Also Ja.
Oder dann halt auch ein Set an Skins, dass alle deine Waffen gleich aussehen. Ne? Aber gleich cool.
Sammeln, okay.
Du kannst alles sammeln und so. Und es gibt solche, wo es gibt immer so, Drops, oder? Also je häufiger du spielst, desto mehr so Kisten sammelst du halt. Und in diesen Kisten sind irgendwelche Skins drin. Mm. Und um die Kisten anlocken, musst du halt Geld zahlen.
Ja, okay. Ja.
Das ist so die Mechanik von dem Ganzen. Mm-hmm. Also, aber die haben überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel geschehen.
Ja.
Also du kannst. Das ist einfach für schön.
Einfach geiler aus.
Genau, du sieht einfach geil aus. Ja. Offenbar ist das einfach genug.
Also gut.
Mich reizt das quasi überhaupt nicht.
Ja.
Aber offenbar ist das genug, genug Anreiz für gewisse Leute, dass sie da hunderte von Stutz ausgeben für so Skins.
Ja.
Und mit dem machen sie wahrscheinlich nicht wenig Geld.
Ja. Ja. Okay. Und jetzt noch die Frage an dich, meinen Game Correspondent.
Ja.
Wie läuft es mit VR? Was ist der Stand?
Ah, ich habe keine Ahnung.
Du hast keine Ahnung?
Ich bin überhaupt nicht on top of VR. Hm. Also es gibt sicher jetzt inzwischen die zweite oder die dritte Generation von zum Beispiel der HTC Vive, wo halt geilere Auflösung hat und so weiter. Und es gibt auch inzwischen, glaube ich, einige Brillen sogar, wo wireless sind.
Eben, das ist eben genau mein Punkt. Ich habe es mitbekommen, es gibt Oculus.
Ja, genau, die Oculus Go. Es gibt Oculus Go, es aber ich weiß
Quest,
nicht, ob das die ist.
Eine heißt Quest. Und das ist jetzt gerade die zweite Version draußen, offenbar.
Ja, genau.
Und das
für mich ist wireless, genau.
Genau, die ist eben wireless. Ja. Und sie ist selbst, wie soll ich sagen, also
sie hat quasi die Rechenpower selber zum...
Genau. Und, dort, ja. Und das sind so die beiden Kombinationen, wo es dann für mich eben wieder interessant wird. Ja. Weil ich will etwas, wo wireless ist, und ich will etwas, wo, wo selber rechnet. Also es muss mir ja. So... Ja, genau.
Also du willst nicht noch einen PC nebendran?
Nein, ich will das, ja. Was soll ich mit dem?
Aber VR dann schon?
Ja, schon. Also es würde mich einfach reizen. Ich würde das gerne mal eine Woche ausprobieren und ja. Dann wieder zurückgehen. Oder halt zumindest...
Kannst du doch sicher irgendwo auslehnen.
Ja, das ist eben die Frage, ja.
Aber ich weiß es einfach nicht.
Ja.
Aber vielleicht hat ja jemand von unseren Hörern einen Oculus Quest, wo...
Genau, wer möchte mich einladen?
Wo der Thomas mal ausprobieren darf.
Genau.
Das wäre doch...
Schreibt es in drunter Kommis.
Ja. Ja, ich müsste auch mal wieder wissen, was da so läuft.
Also auch beide einladen?
Ja, ich wäre auch dabei.
Gut.
Zum mal up-to-date sein.
Ja.
Weil es hat sich sicher einiges da. Also es ist ja jetzt schon, ja, auch schon wieder Jahre her, wo wir zuletzt das, also
genau.
Unser Stand von der Technik.
Ja, wir sind ja Early Adopter gewesen, bei
genau.
Fast allem.
Genau.
Und dann haben wir es aus den Augen verloren.
Ja, voll. Ja.
Ich habe gehört, es sei super. Ich habe gehört, die Oculus Quest sei super. Mhm. Und ich habe gehört, jetzt die Version 2 ist halt nochmal schöner, hübscher, bunter, schneller. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das mal wieder ein Moment, um sich mal anzuschauen. Ich habe das Bedürfnis, um mir ein Spielzeug leisten, und ich weiß nicht, welches.
Ah, okay. Ja. Ich sehe es, ja. Ja, das wäre doch, wär doch nicht ein schlechtes Ding, glaube ich. Also gerade so als Gadget finde ich das noch ein cooles. Ja. Ist mehr so die Frage, was machst du denn damit, oder? Und wie lange verhebt es? Also
eben, so. Ja. Ich habe die grosse Angst, dass ich so 3 Tage lang total geil finde und dann staubt sie in der Ecke ein.
Genau.
Dass die Gefahr ist relativ groß.
Ja, das ist.
Aber dann verticke ich es halt wieder auf Ricardo oder so.
Ich glaube, mit dem musst du leben. Das passiert halt einfach.
Ja.
Das ist einfach so.
Aber mir ist halt die Halbwertszeit extrem niedrig, habe ich das Gefühl.
Ja, ja. Das kann sein.
Weil die grössten Suchtgames kann ich irgendwie 4 Stunden spielen und finden. So.
Ja, ja. Ja, ja. Das weiß ich schon, das kenne ich schon von dir.
Ja, eben.
Schlimm, schwierig.
Ganz schwierig.
Thomas.
Ja. Ganz schwierig.
Irgendwas ist falsch mit dir.
Ja.
Ja.
Es ist Zeit für das Maskimum.
Fertig. Maskimum.
Maskimum.
Sehr gut. Okay. Ich brauche einen Jingle fürs Maskimum.
Ich habe es mir gerade gedacht.
Willst du etwas basteln?
Ich bastle etwas.
Perfekt. Mit so einem Mask-Zitat, wo man sich irgendwie zum Eimer
zum Monk macht, ja, genau. Oh Gott, ganz problematische Figur mittlerweile.
Ja, das stimmt, das ist er. Ja, es gibt News, und zwar zuerst mal SpaceX.
Mhm.
Und zwar, vielleicht hast du es mitbekommen, inzwischen sind sie sogar fähig, sich die Fairings wieder einzusammeln.
Fairings?
Fairings sind die Hüllen, die oben an der Rakete sind.
Mhm.
Wo quasi der Satellit oder was auch immer drin ist, schützen vor aerodynamischem und vor Vibrationen und allem Möglichen.
Mhm.
Oder? Und die Sicher sind eben auch noch teuer.
Mhm.
Und darum ist es cool, wenn die nicht in der Atmosphäre verglühen, sondern wenn die halt nochmal brauchen kannst.
Ah, nice.
Und da haben sie 2 grosse Schiffe mit so riesigen Netzen obendran, wo die kann einfangen. Also die Fairings, die segeln so oben runter.
Aha.
Also die sind ja so halbrund. Das heisst, die sind schon aerodynamisch, können die halt quasi segeln.
Ja.
Und dann hat es noch einen Fallschirm dran und so weiter.
Und wie kann sie steuern, wo das Ding landet?
Das können sie, glaube ich, nicht so richtig. Ich glaube, es geht mehr darum, sie können das Schiff steuern, wo unten dran ist.
Aber nicht so schnell, wie es müsste.
Offenbar schon. Ich weiß es im Fall nicht genau, wie sie es machen. Aber... es kommt
ganz relativ
langsam oben runter.
Aha. Aha.
Und sie können offenbar recht gut berechnen inzwischen, woher es kommt und schon dorthin fahren.
Ah, okay.
Ja. Und das machen sie inzwischen. Also sie haben, glaube ich, erst etwa 7 oder 8 von denen wieder eingesammelt oder so. Zum Teil haben sie dann auch verpasst und dann musst du halt aus dem
Ozean
fischen.
Okay.
Und dann ist es halt ein bisschen mehr Arbeit, das wieder flott zu bekommen, beziehungsweise ist dann die Frage, ob du es wieder kannst brauchen oder nicht.
Okay.
Wenn es nass ist. Keine Ahnung. Ob du es einfach trocknen kannst und dann ist es gut. Oder ob du irgendwas tun musst dran. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Okay. Aber ja, ich meine, in diesen Dingen hat es natürlich auch irgendwie eine Technik drin, oder?
Ja.
Irgendwelche Elektronik und so weiter, wo nicht billig ist. So Space-Grade-Elektronik-Kram. Und so, und sie sind irgendwie aus Carbon Fiber oder irgend so etwas, also halt auch nicht das günstigste Material. Also darum lohnt sich das, die wieder zu verwerten. Das heisst, inzwischen ist es wirklich so, also wenn sie das dann zuverlässig machen, dann ist das Einzige, was du bei so einem Start noch vortrührst, ist die obere Stufe.
Mhm.
Und ich glaube, bei der ist die Chance relativ klein, dass sie die kann recyceln können.
Ja.
Weil die ist dann halt schon so schnell unterwegs, wie halt der Satellit unterwegs ist, wenn sie im Orbit ist, oder?
Mhm.
Und die nochmal irgendwie wieder so langsam anzubekommen, dass sie irgendwie landen kann oder dass sie irgendwie runterfällt, ohne kaputt zu gehen oder nicht wieder eintritt, so dass es halt irgendwie jetzt heiß wird und sie verglüht oder so.
Ja.
Das ist, glaube ich, nicht realistisch.
Ja.
Aber ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert irgendwann, aber man weiß es nicht. Beziehungsweise, möglicherweise wird das ja dann alles überflüssig, weil es quasi die obere Stufe so gar nicht geht, sondern quasi, wenn dann zum Beispiel die neue Rakete am Start ist, das heißt jetzt nicht mehr Big Fucking Rocket, sondern heißt jetzt anders. Jetzt habe ich vergessen. Starship. Wenn die dann am Start ist, dort ist es ja, glaube ich, so, dass wirklich die komplette Rakete wieder landet nachher. Also die komplette Rakete. Quasi hast du vorne dran so ein Cargo Bay, wo du Zeugs raus rein tun oder rauslassen und so weiter.
Ja.
Aber es gibt in dem Sinne nicht eine obere Stufe.
Okay.
So wie ich es verstanden habe. Aber ja, das werden wir dann sehen. Genau. Dann Starlink ist ein Begriff, oder?
Schon gehört, ja.
Das ist das Internet-Satellitennetzwerk, wo der Musk baut.
Ja.
Mit SpaceX. Die haben inzwischen über 700 Satelliten.
Unglaublich.
Da. Das ist mega schnell gegangen.
Wie viel haben sie pro Start mehrere Satelliten drin, oder was?
60 Stück pro Start. Und sie haben etwa 12 Mal gelauncht inzwischen oder sowas. Also, ja. Ist krass.
Das geht unglaublich schnell.
Also, und inzwischen sollten sie, glaube ich, effektiv auch im Testbetrieb sein.
Ja.
In Nordamerika. Ich glaube, sie verkaufen, glaube ich, sogar schon die Hardware, also die Ground Station Hardware. So als Testding. Das heißt, ja. Das
hast du da Zahlen, was die Geschwindigkeit ist von dem Ding?
Ich glaube relativ kompetitiv. Also ich glaube so 100 Mbit oder so sind kein Problem.
Okay.
Und irgendwie, was ja vor allem wichtig ist, ist Latenz.
Eben, ja. Das wäre dann
mein nächster Punkt. Latenz hast auch kompetitiv. Also 20 Millisekunden.
Okay.
Grössenordnung,
würde ich
mal schätzen. Ja. Also.
Senden und empfangen alles über den Satellit oder was?
Ja. Also, zum Satellit rauf hast du eine Funkstrecke, oder?
Ja.
Und der Satellit zum anderen Satellit hat eine Laserverbindung.
Okay.
Also, dort geht es natürlich noch schneller. Je nachdem, über den Laser. Weil du nicht irgendwie. Weniger quasi, weniger Verlust, Signalverlust in dem Sinn, weil du bist ja oben in Space, ohne irgendwelche Hindernisse.
Ja.
Laser muss richtig Ziel ziehen und dann ist gut.
Ja.
Und ja, und aber geht es natürlich auch wieder mit Funk. Aber weil die Satelliten halt da relativ tief fliegen, also deine Lebensdauer ist eher so 5 Jahre bis 10 Jahre,
okay.
Also nicht ewig lang, also so normal wie so Telekommunikationssatelliten sind länger
Jahrzehnte, oben. Ja.
Genau. Darum, weil sie so tief fliegen, oder? Weil dort ist halt dann doch noch ein bisschen Atmosphäre, das heisst, dass mit der Zeit geht einfach ihre Orbit runter und dann irgendwann keine Zeitatmosphäre und verglühen. Und, aber sie können ja, weil es so günstig ist, neue Satelliten aufzutun, kein Problem, oder? Die sich einfach ersetzen und fertig.
Ja.
Ja.
Crazy.
Ja, bin auch mal gespannt. Aber das, klar, der Hauptmarkt ist jetzt das erste Mal Nordamerika. Also auch in der Nordhalbkugel, wenn überhaupt, ist das erste Ding. Und dann irgendwann alles. Aber ja, das wird, glaube ich, schon ein Jahr, zwei dauern, bis es wirklich am Start ist.
Und wer ist die Zielgruppe für das Internet?
Alle.
Okay.
Also eine Zielgruppe ist
Leute ab dem Scheiß wo nie.
Genau. Ja. Irgendwie Flugzeug zum Beispiel oder Schiff oder sowas, wo du halt Internet brauchst, aber halt bis jetzt ist es entweder zu teuer gewesen über irgendwie Satellitentelefonie,
bla.
Weil das soll ja auch günstig sein,
vergleichsweise.
Oder halt die Latenz ist schlecht oder irgendetwas, oder? Also du hast dann schon Anforderungen, wo das sinnvoll ist, quasi High-Speed, Broadband, Internet überall auf der Welt zu haben.
Ja.
Oder eben dann halt irgendwie Leute, wo du halt einfach keine Infrastruktur hast. Mhm. Also jetzt irgendwo in Afrika, wo halt nicht schon Kupfer im Boden liegt, wo du alle Leute kannst anbinden damit.
Mhm.
Oder? Dort ist es sinnvoll, je nachdem. Und ein ganz anderer Anwendungsfall davon ist das ganze High-Speed-Trading, bla.
Mhm.
Weil, turns out, über die Satelliten hast du unter Umständen eine schnellere Verbindung als über das Ozeankabel.
Oh mein Gott.
Ja, also weil über das Kabel im Ozean hast du ja immer noch so Repeater, wo alle paar Dutzend Kilometer oder so brauchst du eine aktive Komponente, wenn ich es richtig verstanden habe, wo Signalverstärkung macht.
Wirklich?
Ja. Weil durch den Signalverlust vom Laser irgendwie zu gross ist oder so, keine Ahnung. Vielleicht sind es auch 100 Kilometer oder so. Vielleicht ist es mehr als das. Aber ja, ich glaube, das so habe ich es verstanden. Und durch das hast du immer ein bisschen Delay, der dort entsteht. An der Stelle.
Klar, ja. Aber ich meine, woher kriegen die den Strom?
Aber das weiß ich in dem Fall nicht. Jetzt vielleicht kannst du Strom effektiv, Starkstrom oder was auch immer, länger leiten als das optische Signal. Ich weiß es im Fall nicht. Ich weiß Details nicht. Aber scheint, kannst du schneller sein über den Satellit als über das Kabel im Ozean.
Das macht schon noch irgendwie Sinn. Aber
ja, also ich weiß, der kennt Details nicht. Aber das ist offenbar auch ein Anwendungsfall, dass du hast, dass du halt Leute, die enorm tiefe Latenzen brauchen, kannst damit ab
früher. Aber das, okay.
Es kommt noch
das für mich ist nicht so... Also ja,
ein farfetched.
Ja, es kommt für mich farfetched, wenn ich es nicht. Vor allem ist es doch immer gescheiter, den Server einfach in die Nähe zu stellen, von dort, wo du es haben musst.
Ja, aber du brauchst halt zum Teil... Also zum Teil kannst du halt nicht... Also ich meine, gerade sowas wie zum Beispiel wie eine Börse. Es entsteht einfach die Information an einem Ecke von der Welt und sie muss an der anderen Ecke von der Welt.
Mhm.
So schnell wie möglich.
Ja.
Du kannst nicht, also du hast keine andere Möglichkeit, quasi eine Netzwerkverbindung zu haben.
Ja, okay.
Ja, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil du brauchst quasi eine größere Konstellation für das, dass du halt irgendwie zuverlässig und so weiter kannst die Sache kommunizieren.
Mhm.
Das ist immer so eine Sache noch. Was ist, wenn so ein Satellit ausfällt oder weiß nicht was,
musst du
irgendwie...
Aber weißt du, wie schön, dann kannst du einfach auf irgendeiner hohen Berghütte hast du auch dein Ding her.
Ja, genau, also das wäre auch noch so etwas, so irgendwie...
Für mich dann noch, ja. Gutes Weihnachtsgeschenk für
Camping.
Da hast du
das so. Genau, richtig. Genau, das
Starlink-Abo.
Hinten auf dem Velo habe ich eine Starlink-Antenne drauf.
Genau. Also,
genau. Oder irgendetwas. Ja, ich weiß nicht. Aber ja, wir werden es sehen, wie das läuft. Genau, und dann ist, vielleicht reden wir zuerst über Neuralink, weil das war vorher. Neuralink, seit ja auch etwas, glaube ich. Das ist da ein Musk, sein Startup für quasi das Fernziel ist, Computer-Hirn Interfaces zu machen.
Ja.
Also, ja. Quasi Implantat ins Hirn, wo nachher quasi Hirnaktivität kannst auslesen damit und auch rein kommunizieren ins Hirn. Also quasi die Bandbreite zwischen Computer und Hirn größer zu machen.
Okay.
Und dort sind sie jetzt einen Schritt weiter. Sie haben so ein Event gehabt, wo sie das präsentiert haben. Und zwar haben sie dort gezeigt, dass sie... dass ihr Implantat kleiner geworden ist und besser in jeder Hinsicht, wo sie haben. Also inzwischen ohne, dass du etwas auf dem Schädel selber hast, sondern quasi wirklich nur ein Ding, wo du implantierst und die Schädeldecke wieder verschliessest komplett.
Okay.
Und es ist nachher dort drin und komplett autonom.
Das hat sich der Maske einpflanzen lassen oder was?
Nein, nicht der Maske. Nein, Menschen sind wir noch nicht.
Okay.
Aber Schweinli haben sich einpflanzen lassen.
Okay.
Sie haben das, also Tierversuch machen sie inzwischen.
Ja.
Sie haben drei Schweinli gezeigt.
Aha.
Und eins davon hat hat das Implantat gehabt, eins davon hat das Implantat gehabt und es ist wieder entfernt worden, mhm. um zu zeigen, dass das auch geht und keine bleibenden Schäden da sind. Mhm. Und das andere hat nie ein Implantat gehabt. Mhm. Das ist ja so, zum zeigen, okay, das sind die drei Schweine, die verhalten sich alle gleich.
Ja.
So optisch, jetzt mal auf den ersten Blick natürlich. Yeah. Kannst natürlich nicht alles damit abdecken, aber so halt, um ein bisschen die Bedenken ausräumen, von wegen, das mache ich was kaputt. Yeah. Und ein Schwein hat es dann tatsächlich noch drin gehabt. Und dort haben sie gezeigt, wie sie die Hirnaktivität auslesen können. Mhm. Und zwar haben sie eine Grafik gehabt, das ist so eine Wasserfallgrafik auf eine Art, wo du wirklich siehst, die einzelnen Neuronen so quasi in grauen Stufen, wie aktiv sind die gerade. Mhm. Und dann noch kumuliert über all die Neuronen, wie aktiv sind alle mit zusammengerechnet.
Ja.
Und dort hast du auch wirklich gesehen, jedes Mal, wenn das Schweinli irgendwas an seiner Schnauze gespürt hat, hat es quasi, Aktivität gegeben. Mhm. Aktivität. Mhm. Also sie haben quasi dem Schweinli seine Schnauzenneuronen ausgelesen.
Ja.
Was recht cool ist. Also sie haben dann irgendwie Futter gegeben und so weiter. Und dann hat sie es hat dann also noch einen Ton irgendwie gemacht. So, hat es dann gemacht, wenn die Aktivität da war. Oder?
Ja, okay.
Also ja. Und das quasi als Live-Demo. Also recht cool. Und dann, aber was ich fast noch beeindruckender finde, das haben sie nur als Video gezeigt, das ist gesehen, dass sie aus diesen Daten auf die Position von Gelenk Rückschlüsse ziehen. Also sie haben im Grunde nur das gemacht, sie haben halt die richtigen Neuronen für den Bewegungsapparat quasi gefunden und ausgelesen. Mhm. Und dann Machine Learning etwas trainiert, wo quasi einem Schweinli zuschaut, wie es läuft auf einem Laufband. Mhm. Und das korreliert mit diesen Hirndaten.
Okay.
Oder? Und so kannst du quasi aus den Hirndaten wissen, wie ist die Gelenkposition, das heisst, in welchem Zyklus vom Laufen ist das Schwein jetzt gerade, also wo sind seine Beine. Mhm. Und das hat schon, du siehst also, dass es wirklich so klar in welche Richtung dass es geht, von Anwendung, oder?
Ja.
Dass du quasi dann willst können, Behinderten irgendwie helfen, wieder zu laufen oder solche Sachen in die Richtung.
Ja.
Und das ist auch so, das haben sie jetzt ganz klar kommuniziert jetzt auch, dass das so ihre Anwendungsfälle sind, eben so irgendwelche neurodegenerativen Krankheiten und so weiter zu beeinflussen mit dem.
Ja.
Was sie nicht gezeigt haben, ist Schreiben in Neuronen, also quasi die andere Richtung.
Mhm.
Werden wir sehen.
Ja.
Wenn sie das mal demoen, aber es ist halt schwieriger zu demoen.
Ja.
Also wie willst du es, ja. Schwierig zu sagen, wie du es dann machst. Aber ja, das bleibt spannend auch, das Projekt, finde ich. Und sie haben es auch noch so ein bisschen gebraucht als Recruitment-Event. Also sie haben irgendwie aufgelistet, in welchen Dingen, dass sie jetzt überall Leute brauchen. Also sie brauchen irgendwie Tierpfleger, um sich um ihre Schweine zu kümmern. Mhm. Und irgendwie Software-Engineers und Medical-Device-Engineers und bla bla bla. Und Machine-Learning-Leute und so weiter.
Ja.
Alles Mögliche. Ja, spannend, auf jeden Fall. Aber eben, ich meine, bis wir wirklich so ein Hirninterface haben, dauert es natürlich auch noch, ich schätze mal, ein Jahrzehnt mindestens. Mhm. Bis du etwas hast, wo wirklich dann so in Richtung Gedanken lesen geht.
Ja.
genau. Dann ist noch gesehen, jetzt kommen wir noch zum anderen Maximum-Firma, Tesla. Die haben noch ihre Battery Day gehabt. Und das ist ja lange angekündigt worden.
Ja,
irgendwie ein Jahr oder so ist das in der Mache gewesen jetzt ungefähr. Genau, verschoben worden wegen Corona und wegen nicht wegen Corona und so weiter. Kann man möglichen. Und und sie haben dort wirklich so eine recht lange Präsentation gemacht, wo sie so gezeigt haben, in welche Richtung es geht mit ihrer Batterieentwicklung.
Mhm.
Und sie haben quasi gezeigt, dass sie Fortschritt machen in allen Bereichen eigentlich. Also von angefangen von welche Materialien brauchen sie dafür zu Technologie vom Aufbau von der Batterie zu wie setze ich das Ding zusammen und so weiter. Also mhm. alles, alle, alles wird besser. Also und schlussendlich ist dann so das Resultat, wenn sie das alles implementieren, dann haben sie eine Batterie, wo glaube 56% mehr Kapazität hat.
Mhm.
Oder so. Also kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein Elektroauto hast mit der neuen Batterie gegenüber der alten, hast du einfach 56% mehr Reichweite.
Mhm.
Was ein recht guter Schritt ist.
Ja.
So. Also sogar 59% oder so, nicht ganz sicher. Auf die Zahlen sind wir jetzt ein bisschen entkommen. Und gleichzeitig ist es massiv billiger, ja. das zu bauen, das Ganze. Weil sie machen zum Beispiel, sie also gerade auf der Seite vom Manufacturing, also wie setzt die Maschine wie setzt das die Batterie zusammen in der Fabrik,
mhm.
Haben sie enorm Potenzial und sehen sie enorm Fortschritt in der nächsten Zeit. Sie haben schon eine Fabrik, quasi eine Prototypfabrik, wo sie das alles schon mal implementiert haben.
Mhm.
Und das ist irgendwie Größenordnung 70% weniger Platz braucht das.
Mhm.
Und ja, also es ist enorm, was sie da Fortschritt haben, möglicherweise.
Ja.
Und gleich am Tag darauf ist der Aktienkurs eingeknickt.
Ja.
Weil offenbar die Leute doch mehr erwartet haben.
Ja.
So. Finde ich auch immer so ein bisschen absurd dann, dass, ja. dass das so der Aktienkurs irgendwie beeinflusst.
Ja.
Also ich meine, es ist all good news, oder? Aber es ist halt doch ist nicht gut genug.
So. Ja.
Finde ich dann auch ein bisschen komisch, aber es ist halt so. Das ist auch nicht wirklich rational, das Aktienzeug. Ja, das ist glaube ich alles zu dem Thema. Ja, also ich hoffe, dass das sich bewahrheitet mit der Batteriesache.
Mhm.
Andererseits musst du natürlich auch sehen, wenn sich das bewahrheitet, dann sind mal die anderen Autohersteller so richtig am Arsch.
Ist das so?
Ja, also ich habe das Gefühl, sie sind ja jetzt schon hinter drin.
Mhm.
Und das ist einfach ein Riesenschritt. Und wenn du von Tesla ein Auto kannst haben, wo gleich teuer ist wie irgendwie von VW, mhm. wo halt 50% weiterkommt.
Mhm.
Ja. Oder? Das logisch, ist das Riesenargument. Ja.
Logisch.
Ja, von dem her habe ich das Gefühl, das ist auch gleichzeitig ein bisschen eine Gefahr,
mhm.
dass sich dort ein Monopol rausentwickelt aus dieser ganzen Sache. Das könnte in die Richtung gehen. Obwohl eben, ich meine, wenigstens gerade VW zum Beispiel entwickelt sich recht gut in die richtige Richtung, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich habe das Gefühl, die nehmen es recht ernst inzwischen. Die haben jetzt auch ihr voll elektrisches Auto, das sie komplett neu entwickelt haben,
mhm.
Vorgestellt. ID3 heisst das.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Und auf dieser Basis wollen sie halt alle möglichen anderen Karren auch noch entwickeln. Also ID3 ist so ein Kleinwagen, halt so ein golfartiges Ding,
mm-hmm.
so Grössenordnung.
Mal schauen, wie das aussieht.
Und dann, weil sie halt auf dieser Basis noch ein SUV bauen und dann, keine Ahnung, was auch immer.
Mm-hmm.
Halt was man halt so haben will. Aber das ist so der Anfang vom der Anfang von...
Das ist für den Golf.
Eben, siehst das ist so der neue Golf, wenn du so willst.
Okay. Also
das soll so der neue Golf sein.
Okay.
Darum auch ID3, das ist irgendwie die dritte Generation von VW, wo so eingeläutet wird mit dem.
Aha.
Ist so die Ansage.
Okay. Okay, und wie was hat das für eine Reichweite?
Ich habe keine Ahnung.
Muss ich mal schauen. Okay.
Aber es wird so in Grössenordnung wahrscheinlich ein bisschen weniger als so das Model 3
hat
im Moment.
Mhm.
Also ja, ich glaube nicht, dass sie ganz auf dem Level sind, aber ja, aber es ist halt günstiger, glaube ich, dafür. Also mhm. ich glaube, sie sind im Preis noch ein bisschen günstiger als Model 3.
Das ist schon interessant, ja.
Ja. Genau. Und sie haben ja schon angekündigt, dass sie keine Investitionen mehr machen in die Entwicklung von Verbrennerkram.
Das ist mega interessant, oder?
Also, hat sich echt schnell
das ist krass.
Gewandelt.
Das ist mal eine Headline, wo niemand... Krass.
Ja. Ja, mal schauen. Also eben, das mit der E-Mobilität, das könnte sich relativ schnell erledigen. So. Aber ja, man weiß es halt nie.
Ja.
Zu Recht. Das hat ja auch geheißen, es sind ja x Autos angekündigt für 2020.
Ja, das sind alle.
Und es ist so die Hälfte davon nur irgendwie wahr geworden. So. Ja. Gefühlt.
Hm.
seitdem wir geheißen, ja, 2020 haben wir dann auch ein Elektroauto. Und dann ist es irgendwie so ein Konzept oder weiß nicht was, wo nicht kompetitiv ist und alles nur, ja, nicht ernst gemeint in Anführungszeichen, aber VW meint es offenbar ernst. Ja, spannend.
Spannend.
Gut.
Es wird Zeit, dass wir es abrunden mit Netflix-Empfehlungen.
Wie könnte es anders sein?
Genau. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, ich habe noch Rick and Morty, die vierte Staffel.
Ah ja,
ich
glaub, nein.
Ich glaube, das letzte Mal schon.
Ja. Bin ich sicher, glaube nicht.
Ja. Gute Sache, sind nur die erste Hälfte draufgestellt.
Ja,
die eben. Die Kunden noch irgendwie.
Ja, aber ich bin auch nicht so sicher, was dort läuft.
Ja, ja.
Das ist ein bisschen komisch. Ich habe nur die erste Hälfte gesehen.
Ja.
Ich glaube, die zweite Hälfte gibt es auch schon irgendwo, aber nicht...
nicht auf Netflix.
Nicht auf Netflix jedenfalls, ja.
Aber ist toll wie immer.
Ja, ist es. Solid.
Solid, genau.
Kann man machen. Ja, genau. Dann habe ich ein Ding geschaut, ein Doku über Challenger.
Mhm.
Die, Space Shuttle Challenger.
Ja, das also, habe ich schon an mir vorbei.
Die Challenger-Katastrophe, genauer gesagt damals. 86 oder so, ist das gewesen. Genau, und es ist recht interessant, also gerade wenn man sich so für so Space-Kram interessiert, ist es mega interessant. Aber auch sonst, weil es geht also ein bisschen darum, um das Versagen darum herum, dass man nicht auf, irgendwie auf die Engineers gelassen hat und halt alles gemacht hat für quasi PR auf eine Art. Also die NASA ist dort, hat sich dort nicht mit Ruhm bekleckert, weil sie eigentlich gewusst haben, dass es Probleme gibt und gleich gestartet sind. Oder? Also es ist wirklich so... ja, das ist wirklich problematisch gewesen, was dort quasi die NASA-Führungsetage beschlossen hat.
Ja.
Obwohl sie ganz klar gewusst haben, dass früher oder später was passieren wird und dass man was machen dagegen.
Ja.
Aber sie haben halt schnell wollen starten. Und gerade der Launch ist halt speziell gewesen, weil zum ersten Mal quasi ein totaler Zivilist hat sollen fliegen.
Hm.
Und zwar ist das eine Lehrerin gewesen, wo sie so einem grossen bundesweiten Verfahren irgendwie ausgewählt haben. Und so, und als PR-Stunt haben sie quasi die wollen aufschicken, weil bis zu dem Zeitpunkt ist es halt immer noch so ein sehr elitäres Ding gewesen,
yeah,
oder Astronaut, du musst irgendwie krasser Kampfpilot sein und irgendwie x Jahre irgendwie im Militär gewesen sein und weiss nicht was und so, und nur dann hast du eine Chance, Astronaut zu werden.
Yeah.
Und dort haben sie halt wollen zeigen, okay, es ist jemand von uns oder jemand von der Bevölkerung, jemand ganz Normales, in Anführungszeichen, wo einfach Astronaut ist, oder? Und ja, und die ist natürlich, sind alle ums Leben gekommen bei dem Ding. Und ja, und das ist natürlich auch das PR-Desaster dann gewesen.
Logisch, ja.
Für die NASA, wo eh schon so ein bisschen Problem gehabt hat zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Weil halt irgendwie alles hat viel zu viel gekostet. Gerade das Space Shuttle ist schweineteuer gewesen.
Ja.
Für nicht, also ohne, dass es das quasi gebracht hat, was sie sich erhofft haben davon. Ja. Nämlich quasi die Rapid Usability, oder was also quasi all dass du irgendwie, ich weiß nicht, was sie da haben wollen, irgendwie paar Starts pro Monat oder so, also so 2-3 Starts pro Monat, ist so die Idee gewesen am Anfang. Und das hat es bei weitem nicht erreicht, oder? Weil halt viel zu viel hast du investieren, darum alles zu prüfen und so weiter, weil es halt so ein enorm komplexes Ding war.
Mhm.
Also es ist wirklich, also es ist eine von der komplexesten Maschinen, die es je gegeben hat, das Space Shuttle.
Ja.
Ja, und es ist ja interessant, dass das jetzt eigentlich wieder so, also dass jetzt quasi der Traum mehr so verwirklicht wird von damals.
Ja.
Weil jetzt hast du SpaceX, oder, wo eine Rakete effektiv kann wiederverwenden in, glaube 2 Wochen oder so sind es im Moment, wo sie quasi brauchen, um die refurbischen und auch wieder befüllen und dann geht es wieder ab, oder? Ja. Das ist so, das ist eigentlich das, was sich jetzt wieder, das, was sich jetzt eigentlich endlich bewahrheitet, der Traum von wegen die Kapazität zu haben, so schnell wieder zu starten.
Ja.
Und ja, es ist sehr interessant, Challenger, die Doku. Auch interessant, was ich nicht gewusst habe, ist, dass es hat noch so ein Board gegeben, wo sie quasi vor dem Kongress oder so haben müssen sich verantworten. Die NASA-Leute, die dort irgendwie den Bock geschossen haben. Und dort ist einer von den Experten, ist der Richard Feynman gewesen. Ist einer von seinen letzten quasi öffentlich öffentlichkeitswirksamen Auftritte gesehen.
Ja, weißt du schon wieder?
Der ist Nobelpreisträger, Physiker.
Ah, ja, ja, okay.
Mhm. Ist auch, glaube ich, an der Atombombe beteiligt gewesen und so weiter. Und der hat dort quasi live on TV so ein Experiment irgendwie gemacht, wo quasi gezeigt hat, was das Problem ist und warum das ein Problem ist an dieser Rakete gewesen, oder, und so weiter. Und der hat das dort irgendwie erarbeitet. Und das ist auch ein Grund, warum quasi das nachher alles rausgekommen ist oder sich alles quasi, ja, quasi, quasi die NASA dort hat müssen, ja, die Verantwortung übernehmen für die ganze Sache. Ja. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, nicht klar geworden aus dem Ding, was jetzt das für Konsequenzen gehabt hat, aber ich glaube, es sind einfach irgendwelche Leute gegangen bei der NASA, oder wie das immer so ist.
Ja.
Also es hat ja nie irgendwie Konsequenzen, dass mal jemand in den Knast kommt oder
ja.
So.
Ja.
Die müssen dann einfach ihren Hut nehmen, das ist das.
Hätte,
ja. Was ich auch nicht okay finde, aber
nein.
Ist halt so. Ja, das ist das zu Challenger. Dann hast du aufgeschrieben, das Social Dilemma.
Einfach nochmal, weil
ich schon mal gesagt habe.
Ja. Genau, einfach nochmal, weil ich die Liste aufnehmen, würde ich Empfehlung von mir an alle, die
ja,
Social Media sicher, nutzen. Man erfährt in dem Sinn nichts
Neues.
Extrem Neues, wer unseren Podcast lost. Das ist so ein Thema, das bei uns immer wieder aufgegriffen wird. Aber
Es
hat nochmal eine andere Dimension, wenn du von den Leuten erzählt kriegst, die dafür verantwortlich sind, sozusagen, und was sie davon denken. Und es hat einfach, die Implikationen sind grösser. Und ich habe das Gefühl, es zeigt auch für ein Laie ein Problem auf, sozusagen. Mhm. Also wer so ein bisschen mit Social Media Sucht kämpft, sei es YouTube, sei es Reddit, sei es Instagram, TikTok vor allem, was ich extrem finde. Also ich habe TikTok wieder gelöscht. Weil
ich habe es noch nie angeschaut.
Ja,
also ich habe das Gefühl, das gebe ich mir, muss ich mir nicht geben.
Ja. So. Es ist fucking Koks im Fall. Es ist ganz schlimm. Also ich habe mich selber verwischt, wenn ich einfach stundenlang am Scrollen war. Weil es einfach so. Es ist designed, um einfach so.
Ja, ich meine, ich finde Twitter dadurch schon schlimm. Aber Twitter, irgendwie, ich schaue das halt mehrmals pro Tag an, dann, aber dann halt auch nur, keine Ahnung, vielleicht 10 Minuten Maximum.
Also hast du mal einen Timer gesetzt, wie lange du Twitter bist?
Nein.
Mach das mal.
Kann ich machen.
Ist ein bisschen erschreckend.
Okay.
Weil ich hab auch das Gefühl, dass ich nicht viel auf Twitter bin. Ja. Und dann schaue ich an, wie viel das ich auf Twitter finde.
Kann ich mal machen,
ja.
Ja. Ja, mag sein, dass das...
Ja, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen... Ja. Ich finde auch Twitter auch weniger problematisch wie die anderen, aber es ist so ein bisschen... Ja, bei mir ist es vor allem Reddit, würde ich sagen, was so schlimm suchtig ist.
Ja. Ja.
Genau.
Genau, dann das nächste Ding, das ich habe, ist auch wieder eine Doku. Und zwar heißt die auf Englisch A Perfect Crime, was ich einen mega schlechten Namen finde für das.
Mhm.
Der deutsche Name ist viel besser, heißt nämlich Rohwetter, Einigkeit und Mord und Freiheit.
Ja.
Und zwar, hast du schon gesehen, oder?
Oli und Jan haben die festen Flauschig lang und breit
drüber. Ah, schon. Okay.
Ja, darum ist mir das im Begriff. Okay. Ja.
Ja, also und zwar geht es um den Typ, den ich überhaupt nicht kennen kann vorher.
Habe ich auch nicht.
Rohwedder hat der geheißen. Carsten Rohwedder. Und der ist der Chef von der sogenannten Treuhand. Und die Treuhand, das ist damals nach der deutschen Wiedervereinigung quasi die Holding für alle Unternehmen von Ostdeutschland, also der DDR.
Ja. Sind ja alle Staatsbetrieb gewesen.
Genau, sind ja alle Staatsbetrieb gewesen und irgendjemand hat die müssen quasi übernehmen und das ist dann erstmal die Treuhand gewesen, bis man quasi herausgefunden hat oder quasi ausgekäset hat, was jetzt passiert mit denen.
Ja.
Mit diesen Betrieben. Genau, und der ist halt ermordet worden, der Rohwedder. Und ja, und es geht so ein bisschen darauf, also es ist halt Geschichte um warum ist er ermordet worden und wer ist es möglicherweise gesehen und so weiter. Weil das ist so etwas, wo noch nicht aufgeklärt ist und vielleicht nie aufgeklärt sein wird, aber das ist so, ja, darum ein perfect crime, weil es halt einfach nicht aufgeklärt worden ist.
Ja.
Aber ich finde auch, der Titel, der transportiert viel zu wenig um das, was es eigentlich geht, nämlich um den ganzen sozialen Kontext um Deutschland in dieser Zeit und so weiter. Wo mega wichtig ist zum Verstehen, um die ganze Geschichte zu verstehen, also zum Wissen, was in welchem Kontext dass das passiert ist. Und offiziell ist der Mord der RAF angekleidet worden.
Ja.
Es gibt auch ein Bekennerschreiben von der RAF. Aber es gibt wohl ganz klare Zweifel von gewissen Leuten, dass das nicht der RAF gewesen sein oder wahrscheinlich nicht gewesen ist. Und dass es möglicherweise die Stasi gewesen ist. Und so weiter. Aber es hat verschiedene Leute gehabt, mit Motiv in um die Ecke zu bringen. Ja, ja, also spannende Doku. Kann man machen. Ein bisschen langatmig erzählt, finde ich. Also es ist nicht ganz so concise, wie ich es mir gehofft hatte. Das sind einfach 4 Folgen an, keine Ahnung, 50 Minuten oder so.
Okay, schon mega lang.
Also es ist recht lang für das, was es irgendwie ist. Es gibt eigentlich nicht so mega viel her, finde ich.
Ja.
Und sie hätten ein bisschen mehr noch darauf eingehen auf DDR und so weiter, finde ich.
Aber, ja.
Genau, und das ist eigentlich eben ja, also was dort auch ganz am Schluss haben sie noch so, vor den Credits sind noch so quasi so, wie es häufig geht in so Dokus, so erzählen, also quasi so Schrift, irgendwie ein paar Sätze, wo so gewisse Fakten irgendwie angeben. Und irgendwie, was mich dort sehr geflasht hat, ist, dass irgendwie von dieser Treuhand sind alle Unternehmen privatisiert worden.
Mhm.
Also nichts hat der Staat übernommen, was eigentlich absurd ist, finde ich. Also das wäre eigentlich für mich das Naheliegendste gewesen, okay, das übernimmt einfach die BRD.
Ja.
Oder? Weil es sind ja vorher Staatsbetrieb gewesen. Ja. Staatsbetriebe sind grundsätzlich anders als private Betriebe.
Ja.
Also die funktionieren einfach anders, sind sozial was anders.
Ja.
Darum finde ich es nur legitim, dass der Staat irgendwo übernimmt und managt.
Ja.
Aber ja, es ist offenbar einfach nicht der Fall gewesen, dann, weil der Kapitalismus supreme war.
Ja.
Und andererseits, dass 96% von den Betrieben dort drin sind entweder an Westdeutsche oder an internationale
gegangen.
Ja. Von der quasi dem ganzen, oder 94% oder so etwas. Die ganze quasi Wirtschaft von Ostdeutschland hat dann Westdeutsche gehört.
Ja, ja.
Was mega absurd ist.
Ja,
das ist so etwas, das verstehe ich vollkommen, dass dort die Leute auf die Straße gehen wegen so etwas.
Natürlich, also,
das überrascht mich kein bisschen.
Ja.
Und ja, und warum das so, also dass das, also ich finde es auch absurd, dass das so wie gekommen ist. Aber ich wüsste gerne, warum, so ein bisschen.
Weißt, also,
welche Strukturen haben dazu geführt, dass überhaupt die Treuhand quasi an den Start gegangen ist.
Mhm.
Und quasi, dort gibt es sicher auch viel, ganz viel irgendwie Gemauschel an dieser
Stelle.
Also es ist einfach Korruption sondergleichen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Weil, ich meine, die Ostdeutschen haben alle nichts gehabt.
Yeah.
Oder? Also von denen ist niemand vermögend gewesen in dem Sinn.
Ja, ein paar wenige schon.
Außer halt eben die SED,
Führungsetage.
Ja. Und ja, denen das zu geben, wäre wahrscheinlich politisch heikel gewesen oder so.
Ja.
Darum ist es wahrscheinlich nicht passiert. Und Westdeutschland hat halt einfach das Geld gehabt und ich nehme an, darum ist es passiert. Aber ich hätte das gerne ein bisschen mehr noch so ausgearbeitet gehabt.
Ja.
Aber um das ist es halt dann schlussendlich auch nicht gegangen, sondern nur um den Mord auf eine Art.
Ja.
Genau. Aber ja, das ist ganz, ganz interessant gewesen. Dann noch etwas, wo mir so in Richtung Reality-TV geht.
Mhm.
Indian Matchmaking.
Mhm.
Hast du es gesehen?
Nein, aber ich habe noch einen interessanten Punkt zu dem. Ja.
Okay. Dort geht es um, also eben, es ist so Reality-TV-artig / Doku-artig, also dann hast du eher Reality-TV als Doku. Und da geht es so um eine, die so halt so eine Matchmaker ist. Also sie macht, sie tut irgendwie Leute verbandeln, beruflich.
Ja.
Und das ist halt offenbar in Indien ein Ding, dass man das macht. Das ist relativ häufig offenbar. Und gerade unter vermögenden Inder und so weiter, wo das wichtig ist, dass du in eine gute Familie heiratest mit irgendwie der richtigen Ausbildung und dem richtigen Geld und allem, oder? Richtigen sozialen Status und so weiter. Ja. Das ist dort offenbar noch sehr verbreitete Ansicht. Und dort hilft halt die Matchmaker-Frau. Und es ist ganz unterhaltsam, dem zuzuschauen, dem Trainwreck.
Ja.
Also, es ist nicht alles Trainwreck. Es hat gewisse Leute, es hat auch ein paar amerikanische Singles, die sich quasi dort, wo die denen hilft.
Mhm.
Und gewisse sind sympathischer, gewisse weniger sympathisch, kann man mal sagen. Also, es hat wirklich so, du kannst dir genau vorstellen, es hat so die irgendwie. Es hat die, wo irgendwie die, die irgendwie mega Ansprüche haben, oder?
Mhm.
Ultimative Ansprüche und alles wollen und so. Und selber halt einfach die grössten Arschlöcher sind, oder? Und die muss die dann halt irgendwie
vermitteln.
Und dann gibt es solche, die irgendwie eigentlich, du merkst genau, die sind einfach emotional überhaupt nicht parat zum Heiraten, aber ja, in der Gesellschaft ist das einfach so und die Mutter hat gesagt, ich muss jetzt.
Mhm.
Oder?
Ja.
Und ja, und es gibt so verschiedene Charaktere dort, das ist ganz unterhaltsam. Aber halt nicht, ja, nicht so seriös in dem Sinn. Aber es ist ganz lustig, den Blick mal zu haben auf die Gesellschaft, also lernst du ein paar Sachen über, wie das dort wohl so läuft.
Ja.
Ja.
Ja, ich lasse so einen Podcast, so einen Dating-Podcast, amerikanisch, mit Mann und Frau aus New York, und die haben ab und zu, die sind so voll auf dem Netflix-Ding-Trip, also alles, was so die richtig geht, landet nachher dann als Gast bei denen.
Okay. Und
es gibt die eine Folge, wo sie dann die interviewt haben, die Frau,
die Matchmaker-Frau.
Ah, okay. Und die hat dann nochmal eine ganz andere Sicht reingebracht. Also offenbar ist das, hat Netflix da ganz klar so eine Agenda gehabt, wo sie ihn wollen sozusagen überbringen. Und
ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja meistens so bei so Reality-TV.
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Und sie hat dann halt so erzählt, so was, wie es eigentlich funktioniert, wie sie es halt dargestellt haben. Also es ist offenbar nicht wirklich fair gewesen, wie sie sozusagen sie dargestellt haben. Aber
okay.
Ja. Ist aber noch interessant gewesen. Ja, das kann ich noch verlinken, dann für Leute, die es interessiert. Ja.
Dann, die nächsten beiden Sachen sind nicht auf Netflix, sondern auf Apple TV Plus.
Ah.
Entschuldigung. Und zwar Ted Lasso. Das ist lustig. Das ist eine Comedy-Serie auf Apple TV Plus.
Yeah.
Und es geht um den Ted Lasso. Und der Ted Lasso ist ein amerikanischer Football-Coach. Also wirklich so, auch mit so einem Südstaaten-Akzent und so. Also so, ja. Auch der soll so der prototypische Amerikaner sein,
natürlich. Yeah.
Und der kommt auf London und soll dort ein Soccer, also ein Fußball-Club führen. Hat keine Ahnung von Fußball. So. Das ist so der.
Also wirklich Fußball.
Fußball, ja.
Ja, ja, okay.
Premier League.
Ja, ja.
Genau. Und er hat keine Ahnung von Fußball und es ist so, es ist eine mega warmherzige, schöne Komödie. So okay. Einfach.
Ja, also ganz, Serie.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Serie. Es ist so, ja. Genau, es ist gerade die erste Staffel, ist jetzt vorbei.
Mhm.
Und ja, kann ich einfach empfehlen, ist sehr unterhaltsam und ganz, ganz nett zum Schauen. Der ist halt dann einfach so, er muss dann halt irgendwie lernen, wie Fußball anders ist als Football, beziehungsweise die ganze englische Fußballkultur, oder?
Ja.
Dass irgendwie die Leute mega brennen für ihren Club und so und alles. Und dann wird er natürlich das erste Mal überhaupt nicht akzeptiert von allen und so, und dann muss er dort durch und ja.
Interessantes Detail, ich habe von der Serie schon gehört, weil ich lasse ja den Scrubs-Podcast mit dem Zach Braff und Donald Faison, und das Gast ist dort der Serie, also der, der Scrubs gemacht hat, ist der Bill Lawrence, und der hat auch Ted Lasso gemacht.
Ah, der ist der Autor, oder?
Das ist ja der Creator, also der hat das, das ist einer von denen, der das entwickelt hat, die Serie, ist der Bill Lawrence. Und der Zach Braff, der, der JD spielt bei Scrubs, ist auch unter anderem Regisseur, und der hat auch eine Folge von der Ted Lasso-Serie, ist auch Regisseur gewesen.
Ah, okay.
Über das haben sie erzählt. Aber gotcha. Darum.
Du hast voll den Podcast-Angle in die Sachen.
Ich habe voll den Podcast-Angle, wie super informiert via Podcast.
Gotcha.
Genau.
Super.
Mhm.
Genau, dann noch etwas, was auf Apple TV Plus ist For All Mankind. Und das ist... das ist auch ganz, ganz lustig, geht es immer wieder um das Raumfahrt-Thema. Und zwar ist es so eine Alternate History-Serie. Es geht darum, dass du dass nicht die Amerikaner die Ersten gewesen sind, die auf dem Mond landen, sondern die Russen. Das ist so der Aufhänger von der Serie. Also es ist jetzt ein milder, also es ist eigentlich ein Spoiler für die erste Folge, aber ich meine, das wird klar in den ersten 10 Minuten, dass das der Fall ist. So. Und dann geht es halt weiter von dort her, oder? Und das ist noch interessant, dass so als Geschichte das quasi zu untersuchen, finde ich, weil ich habe wirklich das Gefühl, sie könnten recht haben damit, dass das ein ganz anderer, dass das quasi dem Space Race einen ganz anderen Twist gegeben hat. Weil halt im Grunde genommen nachdem die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind, haben die Russen aufgegeben, in Anführungszeichen.
Ja.
Oder? Also es ist nicht mehr der krasse Ehrgeiz dahinter gewesen, beziehungsweise die Amerikaner haben auch aufgegeben.
Mhm.
Also es ist einfach so, ah, okay,
wir
das ist jetzt gut, wir haben es geschafft,
ja.
Wir haben bewiesen, wir sind die Größten, passt.
Ja.
Wenn es nicht der Fall gewesen wäre, hättest du vielleicht viel mehr noch den Drive von den Amerikanern quasi angespornt, ja, jetzt erst recht so.
Ja, ja.
Ich zeige mir so.
Ja.
Und das ist, das finde ich ein Angle, wo ich noch spannend finde an dieser Idee.
Mhm. Und das ist eine Serie, oder was?
Ja, ist eine Serie, ja.
Okay.
Genau. Voll. Eben auch auf Apple TV Plus. Ja. Ja. Bin mal gespannt, ob ich das doch behalte nach einem Jahr, das Apple TV Plus. Oder ob ich jetzt halt einfach alles mal schaue und dann.
Ja.
Und dann ist gut. Aber ja. Ich meine, wenn es so günstig bleibt, vielleicht schon. Das kostet, glaube ich, im Moment nur 10 Stutz im Monat.
Ja.
Das wäre vielleicht okay. Aber ja, muss man schauen. Ja, das ist alles.
Gut.
Soweit.
Sind wir durch für heute?
Ich glaube schon, oder?
Ich würde sagen schon, ja.
Was zu sagen? Wir haben alles gesagt.
Ich hoffe, wir haben alles gesehen, ja. Genau. Also, ihr wisst Bescheid. Wir bleiben dran. Was gibt es noch?
Genau.
Tell your friends.
Genau, tell your friends.
Oder nicht.
Like, favorite,
also, genau. Subscribe. Like, comment and subscribe.
Genau. Write us a review on iTunes.
Genau. Or wherever you listen to podcasts.
Genau.
Gut. Genau. Bleiben uns gewogen. Wir wissen nicht, wenn wir nächstes Mal dran sind. Käsen wir nach der Aufnahme noch aus.
Ja, sollten wir machen das mal.
Machen wir.
Also.
Bis bald.
Ciao.